Kurz und schmerzlos, hier ist Tacheles, Ausgabe 199. Thomas hat wieder geguckt, was es auf der Welt zu berichten gibt und ich stelle ihm dazu Fragen. Wie gewohnt, herzlich willkommen, jetzt geht's los. Privet, Tavarisch, Kaktila.
Genervt, gestresst und das war die kürzeste Anmoderation der Tacheles-Geschichte.
Also, Thomas, du bist wieder mal unterwegs. Ich vermute, du bist in Moskau, nehme ich mal an, weil sonst würdest du nicht im Hotel abhängen, wenn du in St. Petersburg wärst. Also, du bist mal wieder auf Dienstreise. Und kann man so sagen. Dann schauen wir mal, was es zu berichten gibt von dieser Woche. Was ist dein Gefühl? So wird es immer schwieriger, wird es immer enger?
Es ist, der schwarze Humor geht mir langsam aus.
Okay,
es ist nicht mehr lustig.
Okay, ja.
Also vor allem, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ostsee. Drohnen, das ist nicht mehr lustig.
Also wir sind jetzt schon in der vierten, warte mal, sind es jetzt genau 4 Wochen Krieg, oder? Ist jetzt ja, ein Monat?
Also ja. 4 Wochen sind rum.
4 Wochen?
Sind rum, sind in der 5. Woche. Ist jetzt, 5. Woche rum, bis die Sendung kommt. Wir waren den Freitagabend, dann bis 5 Wochen dann. Passt, irgendwie so.
Ja, also, dann steigen wir doch gleich ein. Wir gucken zu deinen Artikeln. Der erste handelt über eine Geschichte, die du exklusiv irgendwie berichten kannst. Ich blende mal das Bild ein. Wir sehen hier Netanyahu, Trump und ich glaube, das ist der alte Ayatollah, ja, Khamenei.
Mhm. Ja.
Und der Titel heißt, Trump ist nicht verrückt geworden, es gibt tatsächlich Verhandlungen mit dem Iran. So, jetzt denkt natürlich jeder, Moment mal, das ist doch eine Räuberpistole von dem, was Trump erzählt hat. Vorne hui, hinten pfui. Aber
ja, gut.
Wie kommst du da drauf?
Ja, kann ich erzählen. Also es ist so, ich kann jetzt das erzählen. Die Quelle, die ich da habe, ist eigentlich vertrauenswürdig. Aber natürlich kann niemand ausschließen, dass die Quelle auch falsch informiert wurde. Also was mir erzählt wurde, ist Folgendes. Es gibt wohl tatsächlich Verhandlungen. Ich habe da auch viele Details gekriegt, über die ich teilweise nicht berichten kann. Aber der Grundton ist, über den ich berichten darf, es gibt tatsächlich Kontakte, indirekte. Und zwar, wie das so ist, das gab es ja auch schon, wer sich die Vorgeschichte Zweiter Weltkrieg anguckt, es kommt ja in der Geschichte manchmal vor, wenn zwei Seiten nicht miteinander reden wollen, dass dann die Verhandlungen über Mittelsmänner laufen, über Geschäftsleute. Geschäftsleute, die eben nicht politisch engagiert sind, die mit beiden Seiten immer Geschäfte gemacht haben und von beiden Seiten gewisses Vertrauen da ist. Und das scheint hier auch zu sein, nach dem, was mir erzählt wurde. Konkret kennt da jemand einen Geschäftsmann, der da unten im arabischen Raum sitzt. Und der ist eben in die Lage gekommen, dass er plötzlich Mittler ist. Und der sagt also, nach dem, was mir da gesagt wurde, ist folgende Situation. Die USA reden tatsächlich mit, also teilweise sind Trumps Tweets, wenn das so stimmt, verständlich. Die USA führen wohl tatsächlich Verhandlungen, aber mit Leuten, die im Iran nichts zu sagen haben.
Und welche also Leute von den USA, wer ist da Verhandlungsteam?
Weiß ich nicht, wer da jetzt physisch ist, kann ich nicht sagen. Also der Punkt ist, Delegationen, wie auch immer, ob das denn über Botschaften läuft oder ob da jemand hinterherfliegt, ist wurscht. Also der Punkt ist, im Iran, und das habe ich auch früher schon mal gehört, der Iran ist im Grunde ein Land, das so ein bisschen in Clans aufgeteilt ist. Die da so ein bisschen die Wirtschaftler sich aufgeteilt haben und so weiter. Und unter der alten Regierung waren diese Clans mehr oder weniger unter der Regierung. Aber indem die USA und Israel in den ersten 1-2 Tagen die Regierung ziemlich zum großen Teil weggesprengt haben, und das kann man erwarten, haben jetzt eine Gruppe von Clans im Grunde im Iran das Sagen, die aus dem Bereich Sicherheit kommen, Militär, Polizei, Geheimdienst. Die haben jetzt das Ruder übernommen und das, was da als iranische Regierung rumläuft, muss im Grunde tun, was die sagen. Also zumindest mal solange der Krieg läuft, haben diese Leute das Ruder. Das ist das, was mir gesagt wurde. Und die USA verhandeln mit Leuten, die durchaus Macht hatten, aber momentan nicht mehr haben, die aus anderen Clans kommen, die im Augenblick abgemeldet sind. Mhm. So. Und das würde dann einiges erklären, also zum Beispiel die Tatsache, dass die USA behaupten, sie verhandeln, und dass der Iran sagt, wir wissen gar nicht, mit wem er redet. Das würde es erklären.
Welche Rolle spielen da die Revolutionsgarden? Wo sind die in dieser Gleichung?
Das ist genau Sicherheitsorgane, das ist das, was jetzt den Iran führt. Militär, Geheimdienst, Sicherheitsbehörden wie Polizei, Revolutionsgarden und so weiter. Mhm. Die haben im Iran jetzt das Sagen. Und das Problem ist, wenn die anderen Clans noch durchaus auch auf Geld und Geschäfte und so weiter auswarten und man die hätte vielleicht kaufen können, kann man das mit diesen Leuten nicht.
Weil die religiös motiviert sind? Oder?
Weil die auch patriotisch motiviert sind. Mhm. Also den kannst du nicht wie Venezuela kommen und sagen, pass mal auf, Jungs, ihr seid nicht zu uns, wir heben alle Sanktionen auf, verdient wieder Geld, aber macht eure Geschäfte unter unserem Kommando. Hat in Venezuela funktioniert, funktioniert mit diesen Leuten nicht. Die haben die kompromisslose Einstellung, sie wollen die USA aus dem Nahen Osten haben. Und die lassen sich nicht kaufen. Die sind der Meinung, wir kriegen hier nur Ruhe in den Laden im Nahen Osten, wenn wir die USA rausschmeißen und Israel schwächen. Oder sogar, und das muss man kommentarlos so sagen, die hätten noch nichts dagegen, Israel komplett verschwinden zu lassen. Also von daher, das ist das, was mir gesagt wurde. Und was, wenn es so stimmt, und wie gesagt, die Quelle ist vertrauenswürdig, aber natürlich kann auch die falsch informiert worden sein, was vieles erklären würde. Was da in den letzten Tagen und Wochen gelaufen ist mit den verqueren Tweets von Trumps. Mal redet er mit jemandem, ja, dann wieder nicht. Der Iran sagt, die redet nicht. Also es gibt wohl irgendwelche Verhandlungen, aber mit den falschen Leuten. Zumindest eine Zeit lang muss das so gewesen sein.
Und Trump meint, mit den vermeintlich falschen Leuten kann man trotzdem irgendwie Geschäfte machen.
Deswegen das ist ja die Frage, was die erzählen. Es kann ja auch sein, dass die US-Leute, die USA-Vertreter, die Leute auch für durchaus nicht die falschen Leute halten. Du weißt ja auch immer nicht, das Problem ist ja bei Präsidenten, und ich meine, Helmut Schmidt hat es gesagt. Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal gesagt, er hat irgendwann ganz oft gehört, die BND-Berichte zu lesen. Weil die Geheimdienste manipulieren. Und zwar auch ihre Regierung. Das ist ein sehr starkes Thema, gerade im Westen. Also die Frage ist ja auch, wessen Ohr hat Trump? Ne, sind das jetzt die Lobbyisten von Israel, von Netanyahu, die den Krieg bis zum Ende führen wollen? Und Trump erzählt, alles läuft super. Sind das die US-Geheimdienste? Die US-Geheimdienste haben jetzt das Problem, dass sie irgendwie erklären müssen, wie sie auf die dumme Idee gekommen sind, man könnte Iran enthaupten. Hat ja alles nicht geklappt. Das heißt, die Geheimdienste haben auch ein Interesse, Trump jetzt irgendwie zu erzählen, warum sie gar nicht so falsch lagen oder wer schuld ist. Also es ist immer die Frage, wer informiert Trump gerade? Mhm. Und das weiß ich nicht, da können wir nur raten. Aber wenn das, was mir erzählt wurde, nur halbwegs stimmt, würde das einen Teil erklären von dem, was da an verrückten Äußerungen gekommen ist. Zumindest ein Teil.
Jetzt ist es ja so, dass die Streitkräfte massiv aufgerüstet werden. Es gibt aus England Bilder von einem Militärflughafen, wo über 20 Bomber gelandet sind aus den USA. B-1B, diese Schwenkflügel-Tiefflugbomber, und die B-52, die großen strategischen Bomber. Also die sind jetzt auch nicht nur für eine Trainingsmission nach England geflogen über den Atlantik, sondern das heißt, die werden dann da auch mit eingesetzt werden. Manch einer spricht davon, dass es jetzt am Osterwochenende stattfinden soll. Hältst du das für ein realistisches Zeitfenster?
Weiß ich nicht. Also wir haben das ja schon letzte Sendung gehabt, ne? Kriegsnebel. Wir wissen vieles nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung, die USA haben da auch irgendwelche Marinelandeschiffe hingeschickt mit Tausenden von Marines. Ob die da wirklich eine Landung versuchen wollen, wäre in meinen Augen Selbstmord. Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Also ich finde es auch sehr spannend jetzt. Gerade eben habe ich noch gesehen, Donnerstag Session war auf, im Taxi eben habe ich gesehen, aktuelle Nachrichten, sogar Österreich hat jetzt angefangen, den Amerikanern den Luftraum zu sperren.
Das große Österreich.
Ja, das ist ein Signal. Mhm. Ne, Spanien hat seinen Luftraum gesperrt. Wer Iran bombardiert, darf nicht über Spanien fliegen. Italien verbietet die Nutzung einer Basis auf Sizilien. Und anscheinend hat auch Frankreich, sich versteckend hinter bürokratischen Schwierigkeiten, auch ein paar Überflugrechte verweigert und gesagt, ja, das hätten wir die ordnungsmäßig und rechtzeitig anmelden müssen. Also anscheinend wächst dann, kommen wir nachher noch drauf, NATO, dann wächst Widerstand. Aber ich weiß nicht, was die jetzt vorhaben.
Dann bleibt
kannst du ja nicht sagen. Also
bleibt dann nur noch Trump, Deutschland.
Trump kann nicht zugeben, er hat verloren. Er ist die Wahl verloren. Ja. So, wie macht er aus dem Müll, den er angestellt hat, einen Sieg? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe gerade ein Statement eines japanischen Politikers gelesen, der gesagt hat, er hat Trump jetzt dreimal getroffen und der Mann akzeptiert kein Nein oder irgendeine Art von Kritik. Das gibt es nicht. Jeder, der ihn kritisiert, ist sofort raus, der hört da nicht drauf. Der Mann ist so egozentrisch, so narzisstisch, dass nur quasi auf Englisch Psychophants heißen die. Also
Ja-Sager heißen die.
Ja-Sager, Speichellecker.
Arschkriecher,
genau. Nur diejenigen, die hat er um sich rum und die sind sein Umfeld, die füttern ihn tagtäglich mit Informationen und er geht wirklich davon aus, dass er der Tollste ist. Jetzt gab's doch am Donnerstagabend, genau, wann war das? 1. auf 2. April, eine State of the Union Ansprache von Trump. Oh, Hast du das zufällig aufgeschnappt? Ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gesehen, dass ich bin der Dickste, ich bin der Geilste, ich bin der Schönste und ne, so.
Naja, wir haben schon gewonnen und also ich habe dir was geschickt vorhin, da können wir drüber reden. Ganz aktuell, habe ich das vor ein paar Stunden bekommen, wir haben es hier geschafft, Kollegen von mir, Stimmen aus dem Iran zu kriegen. Also es ist ja nicht einfach, da mit Internet und allem drum und dran. Aber wir haben zumindest eine halbe Stunde Voice bekommen, also Tonaufzeichnung, von jemandem, der damals von der Lage in Teheran erzählt. Und das bestätigt, was der erzählt hat, exakt das, was ich hier in den Sendungen immer gesagt habe. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Regierung war da. Aber vor dem Hintergrund, weil wenn die Leute etwas im Iran weniger mögen als ihre Regierung, sind das die USA und Israel, und dass die in die Regierung gehen, geht gar nicht. Also der hat erzählt, im Iran, in Teheran, hat das, wo er es selbst gesehen hat, da sind ständig Massenversammlungen und manchmal gehen in der Nähe Raketen runter und die Leute jubeln, aber gehen nicht weg. Also sie haben auch nachts Massenversammlungen, wenn nachts bombardiert wird. Die sind auf der Straße. Die wollen, und das ist der Punkt, die wollen also ihre Armee, ihren Soldaten zeigen, wir stehen hinter euch. Und eben auch jetzt hinter der Regierung. Die eben, also alle Probleme, es ist so mehr oder weniger, ne? Also er sagt, das, was er sieht in Teheran, die Probleme sind alle unisono, kümmern wir uns später drum. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind und um den geht's. Und er sagt, es gibt, ich weiß nicht, was das ist, er hat das in dem Video, in dem Audio erzählt. Er sagt, es gibt irgendeine nationale Kleidung, Erkennungszeichen, ich weiß nicht, was er meinte. Er sagt, also mit der sie ihre Solidarität mit Regierung, mit Patriotismus, mit dem Land zum Ausdruck bringen. Und er sagt, das tragen in Teheran fast alle.
Okay, also dieses Sammeln hinter der Flagge, Rally behind the flag.
Ja, und er sagte was Interessantes auch, was man auch im Westen nicht hört. Wir hören hier in den Schlagzeilen immer die Insel Khark, wo dieses iranische Ölförderterminal ist, was die USA vielleicht besetzen wollen. Er sagt, da sind Zivilisten busweise hingefahren. Stellen sich hin und sagen, kommt, bombardiert Zivilisten, zeigt der Welt, was ihr für Leute seid.
Okay. Strategisch sehr wichtig, weil da 90% des Ölhandels über diese Insel laufen.
Ja, aber sie haben was. Also, es geht den Leuten nicht darum. Es geht darum, der Welt zu zeigen, dass die USA Verbrecher sind. Er hat auch gesagt, im Iran zum Beispiel ganz schlimm, Europa hat völlig verkackt, mit Europa will keiner mehr reden. Warum? Da bombardieren die USA am ersten Tag eine Mädchenschule mit 160 toten Kindern. Und keiner in Europa kritisiert das. Und das ist das, was sie im Iran sehen und was sie auch im Süden, globaler Süden. Keiner in Europa hat die Eier in der Hose, zumindest mal zu sagen, ey, USA, ihr habt eine Schule mit kleinen Mädchen weggebombt, das tut man nicht. Und das sind die Sachen, die wirken.
Und vor allem, es waren ja mehrere Cruise Missiles hintereinander. Man hat das so richtig schön gemacht, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Erstmal draufhauen, dann kommen die Rettungskräfte und wenn die da sind, nochmal draufhauen. Und genauso war es dann auch bei dieser Mädchenschule. Ja.
Und das sind diese Dinge, die im Iran eben auch durchschlagen, wo die Leute sagen, auch die Europäer, die brauchen nicht mehr kommen. Das ist komplett, die hätten zumindest die Eier in der Hose haben müssen, zu sagen, das tut man nicht.
Also das Ziel, einen Regime-Change, einen Regierungswechsel von innen im Iran zu veranlassen, das ist weiter entfernt wie je zuvor, oder?
Also aus dem Volk ganz sicher. Was da hinter den Kulissen zwischen den Clans abläuft, die in Iran, das habe ich früher schon mal gehört, dass es die gibt. Was da abläuft, ist mal eine andere Frage. Aber wenn jetzt im Augenblick die Sicherheitskräfte die Macht haben, ja gut, dann haben die haben auch die Waffen und so. Also das heißt, die kriegt auch keiner so leicht gegen deren Willen weg. Also von daher, das scheint sehr gescheitert zu sein.
Wie sieht's denn aus mit den zivilen Opfern auf beiden Seiten? Also ich krieg mittlerweile doch einiges aus Israel mit. Da kommt so tröpfchenweise, kommen da Informationen raus. Wenn also gewisse Bürgermeister anfangen laut zu schreien vor der Kamera, ja, dass hier alles platt ist. Wenn dann die Hamas, oder wer greift da an im Libanon?
Hezbollah.
Die Hezbollah. Wenn die Hezbollah da einen Merkaba-Tank, Panzer nach dem anderen ausknipst und die da wirklich große Verluste haben. Netanyahu will 400.000 neue Wehrpflichtige einziehen jetzt. Von den letzten 300.000 ist ein Drittel gar nicht gekommen. Ich weiß gar nicht, wo er die herholen will. Wie sieht's da aus? Was kriegst du mit von den Schäden aus Israel, von der Stimmung, aber auch aus dem Iran? Das ist ja alles eine diffuse Nachrichtenlage auch.
Also Israel weißt du wahrscheinlich mehr als ich, weil da habe ich auch kaum Informationen, außer das bisschen, was man so im Netz sieht. Iran, wie gesagt, da haben wir die offiziellen Informationen. Das sind jetzt irgendwie gut über 1.000 Tote und ein paar tausend Verletzte. Das ist die offizielle Version, wie heißt das Zeug? Roter Halbmond. Halte ich mal für verlässlich. Könnten aber mehr sein, ich weiß es nicht.
Das ist das Islamische Rote Kreuz,
ja, ne? Ja. Also, ich denke mal, wie gesagt, es ist immer Krieg, da wirst du über Verluste nicht viel hören, was wahr ist. Da haben sie entweder Interesse, die Zahlen höher zu melden oder niedriger zu melden, je nachdem, was sie erreichen wollen mit ihren Meldungen. Kann ich nicht sagen. Ich will da nicht
okay, bezahlen. Okay. Ist auf jeden Fall verheerend für jeden, auf jeder Seite, für die Zivilisten einfach Katastrophe. Vorhin Bilder gesehen von einer Überflutung aus einer Stadt in Israel, wo quasi die Kanalisation hochkommt und die Stadt mit, ich will es jetzt nicht ausdrücken, du weißt, was ich meine.
Mit wohlriechenden Flüssigkeiten.
Genau, geflutet wird einfach, ja. Also die Stimmung scheint auch in Israel zu kippen und nicht zugunsten von Netanyahu.
Ja, also es gab ja sogar die Aussage jetzt von irgendeinem israelischen Armeechef, der sagte, die Armee ist kurz vorm Zusammenbruch, kurz vorm Kollaps.
Moraltechnisch oder alleine von der Kampfkraft?
Jawohl, beides. Also einmal Moral und dann eben auch die Frage, ne, der fehlenden Reservisten. Und der hat in einem Ausschuss gewarnt, ne, Achtung, Achtung. Mhm. Also das Netanyahu könnte sich jetzt auch überschätzt haben. Ich meine, seine Armee steht immer noch in Gaza, jetzt will er Libanon haben. Nebenbei greift den Iran an. Die Luftabwehr wird inzwischen richtig schwach. Also sogar im Spiegel konnte man lesen. Wie waren die Zahlen ungefähr? Also in den ersten Tagen hat der Iran 100 Raketen abgefeuert pro Tag. Jetzt ist es runter auf 20. Aber stabil. Also der Iran, die gehen sie nicht aus. Am ersten Tag war es, die ersten ein, zwei Tage war es eben intensiver. Und jetzt hat sich so bei 20 eingependelt, schrieb der Spiegel. Aber die Trefferquote ist also gefallen von irgendwas bei, also von die Abwehrquote so rum, dass irgendwie knapp 10% am Anfang durchgekommen sind und jetzt 25%. Also das heißt, die Abwehr, die Luftabwehr ist schwächer geworden. Weniger Raketen und von denen werden weniger abgefangen. Also eigentlich müsste man denken, wenn weniger Raketen, das kann ich auch mehr abschießen. Mhm. Aber anscheinend ist Luftabwehr stark geschwächt. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Niemand kennt die Zahl der Patriot-Raketen, die die USA haben. Aber wir wissen, dass sie ungefähr 700 pro Jahr produzieren können. Wenn sie die Dinger jetzt verschießen, um $30.000 teure Shahed-Drohnen abzuschießen, ist das kein guter Maßstab. Und es gab ja auch aus der Ukraine-Meldung, wie schockiert die Ukraine war, dass die Golfstaaten wie bekloppt mit Patriots auf alle möglichen Drohnen geschossen haben. Mhm. Wo die Ukraine sagte, scheiße, die hätten wir gern, die Dinger, wir geben euch was gegen Drohnen. Ja, da haben wir was. Mhm. Also anscheinend, ich meine, die USA haben in Polen gefragt, ob die Polen nicht eins ihrer zwei Patriot-Systeme an Golf schicken.
Und die Antwort von Polen war, nö.
Nö, die brauchen wir selbst. Mhm. Also die USA haben da und die Israelis haben offensichtlich auch ein Problem mit der Luftabwehr. Und das wird ja nicht besser, je länger der Krieg dauert. Also, läuft nicht gut.
Man hat ja gehofft, mit den Sanktionen...
Noch ein Witz. Wir hatten doch, das hatten wir letzte Sendung, da haben wir die Frage gehabt, haben die Iraner mit der Langstreckenrakete auf Diego Garcia geschossen, auf den britischen Stützpunkt, 4000 Kilometer entfernt.
Richtig, ja.
Da hatten wir waren uns nicht sicher, wir hatten verschiedene Meinungen, da hattest du, glaube ich, gesagt, das dürfte fake sein, nach dem Motto, das ist eine Meldung der Briten, Amerikaner, nach dem Motto zu zeigen, wie gefährlich die sind, aber den Angriff hätte es gar nicht gegeben. Die Iraner haben die Waffe nicht.
Die Theorie stand im Raum eben, ja.
Ja, genau. Wenn das jetzt eine Meldung nur der Briten und Amis wäre, frage ich mich, warum die iranischen Medien sich damit gebrüstet haben. Weil das hat der iranische, der Kontakt aus Teheran hat das erzählt. Mhm. Das heißt, das ist eine Nachricht, die im Iran rumgegangen ist. Die haben das selber gemeldet. Und zwar offiziell als Machtdemonstration, um zu zeigen, wir haben das.
Würde das Ganze natürlich noch, interessant ist nicht das richtige Wort, noch krasser machen. Weil wenn die Iraner so weit schießen können, da kommen ja ganz andere Ziele in Betracht.
Bis London. Mhm. Bis London würde das gehen bei 4000 Kilometern.
Und ich glaube nicht, dass in London, in der Südvorstadt von London irgendwelche Patriot-Raketen stehen.
Nee, die Briten haben ein ganz großes Problem mit Luftabwehr. Das haben sie auch gerade, haben die Streitkräfte gerade gesagt. Nur, darum geht's ja nicht. Es geht um die Frage. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Wenn dieser Angriff tatsächlich stattgefunden hat, dann war das nicht der Versuch, den Stützpunkt zu treffen. Weil das macht man nicht mit zwei Raketen. Die werden abgefangen. Das ist zu wenig. Sondern wenn das passiert ist, und wie gesagt, der Iran hat es gemeldet, also keine britisch-amerikanische Meldung, wenn das wirklich passiert ist, dann war das ein Signal, wir haben sowas. Und wir setzen es vielleicht auch ein. Okay. Also eine Warnung. Mhm.
Weil auf Diego Garcia gibt es keine Hangars in dem Sinn. Die stehen da auf dem freien Flugfeld, die ganzen...
Naja, wenn die Iraner 20 Dinger losschicken, dann kommen ein, zwei durch. Mhm.
Das sind die
B2-Stationen. Dann haben die auch große Sprengköpfe. Dann kann da schnell eine Tonne Sprengstoff drauflegen auf dem Ding. Mhm. Also das würde richtig bumsen. Also von daher, ja. Also der Iran ist, auch das haben wir jetzt von diesem Kontakt aus Teheran gehört, hochgradig selbstbewusst.
Und vor allem wurde der Iran vollkommen unterschätzt. Eigentlich nicht. Die Experten wussten das. Also ich habe da auch viele Experten schon seit Jahren gelesen. Iran ist nicht Irak, ja, von der Größe nicht,
Ja,
von der
das ist so an die Wand gelegt, das hätte, glaube ich, weniger haben können.
ganz andere Industriemacht, ganz an. Das sind Perser, ja, das sind uraltes Volk. Ich meine, die Iraker auch, die kommen auch aus Mesopotamien, Euphrat und Tigris. Da kommt die Menschheit her eigentlich. Aber
Die Zivilisation, Moment, die Menschen kommen aus Afrika. Zivilisation hat da ihren Ursprung.
so ist es, die
Die
moderne,
westliche.
die
Die
West,
Chinesen würden das bestreiten.
Euphrat
Ich habe
und
hier eine
Tigris,
Zivilisation.
Ur-Babylon und so, der Ursprung der Menschheit wird im Irak lokalisiert. Aber ich wollte halt nur sagen, dass das alte Zivilisationen sind und auch eine ganz anderes Bewusstsein für Geschichte, wenn du sagst, dass die Zivilisten da sich als lebende Schutzschilde hinstellen, um ihr eigenes Land, ihre Kultur zu verteidigen. Dann heißt es ja auch, da gibt es eine gewisse Moral und die muss man auf der amerikanischen Seite erst suchen. Also ich habe drastische Szenen gesehen von Soldaten, die sich von ihren Familien verabschiedet haben, weil die eben nicht wissen, ob sie wiederkommen. Ja, das ist so Marschbefehl in der
Ja, und
Tasche, Seesack auf dem Rücken, go.
vor
Und
allem wissen die Amerikaner nicht, wofür sie kämpfen, die Iraner wissen es.
eben, darauf wollte ich hinaus. Also das ist der Krieg seitens der USA und Israel gegen den Iran ist sowas von unpopulär. Die Zustimmungsraten sind total niedrig. Wir haben ja neulich am Dienstag, glaube ich, auch über 9/11 gesprochen, dass da du warst ja bei uns in der Sendung mit dem Dirk Pohlmann und da haben wir
Das
darüber
war nicht jetzt,
gesprochen.
das war der Samstag kam die raus. Samstag kam die.
Samstag, richtig, ja. Und die Motivation der Amerikaner nach dem 11. September war eine komplett andere. Da war quasi der Angriff auf New York, die 3000 Toten, das große Drama, der große Schock. Da sind die Rekrutierungsbüros vollgelaufen von Freiwilligen. Jetzt ist es eher andersrum, dass
Was lernen wir daraus? Trump braucht ein neues 9/11.
da gehen viele schon davon aus. Vor allem, weil Larry Silverstein in Los Angeles wieder ein Hochhaus gekauft hat. Ne? Da denkt man schon wieder,
Hat das auch richtig versichert, wieder doppelt?
wahrscheinlich, also man weiß es nicht, aber es gibt Leute, die sagen, wenn du da arbeitest, geh, lauf,
Meld dich krank,
meld
meld
dich
dich
krank,
krank.
geh nicht mehr dahin, weißt du so, ja. Ja, false flag, wer weiß, was da kommt. Wir sind ja immer noch mittendrin in diesem Kriegsnebel. Aber was man eben wirklich hat, ist, den Iran zu unterschätzen. Man dachte, man kann ihn mit Sanktionen quasi niederringen. Man kann das Land von innen raus austrocknen. Aber jetzt muss ich bei dir lesen, dass das nicht ganz geklappt hat, weil nämlich die Einnahmen des Irans sogar gestiegen sind während dieser Kampagne, während dieses Krieges. Weil Kampagne ist auch so ein Wort, so ein
Schönes Wort.
Euphemismus, ja.
Das ist wie Bundeswehreinsatz statt Krieg.
Ja, genau, ja. Oder Windpark ist was anderes wie eine Industrieanlage, die die Landschaft verschandelt, ja. So Euphemismen, Worte, die Dinge ausdrücken und viel schöner machen.
Kollateralschaden.
Eben.
Luftschläge. Klingt
Wo
besser als
hat
Massen.
denn der Iran jetzt Fettkohle gemacht? Durch Durchgangsgebühren in der Straße
Na,
von
gut,
Hormuz
kurz,
oder?
ja, kurz und knapp. Also, das ist Expertenartikel. Wie habe ich übersetzt? Ist TASS, sind Experten. Und die haben sich hingesetzt und gerechnet auf den verfügbaren Daten. Und der Punkt ist folgender, zusammengenommen, dass die Iraner das Öl, was sie noch verkaufen können, jetzt zum fast doppelten Preis verkaufen. Weil bei den Iranern ist ja so, es gab einen Riesenabschlag wegen Sanktionen. Ja, die haben also einen Riesenrabatt, also zum Weltmarktpreis einen Riesenrabatt gehabt, wie bei den Russen auch. Ne? Wir sind Sanktionen, wir müssen es billiger verkaufen. Der Rabatt ist fast auf null gesunken, weil das Öl jetzt dringend gebraucht wird. Das heißt, von dem Preis, zu dem die Iraner ihr Öl vor dem Krieg verkaufen konnten, zum die es jetzt verkaufen, haben sich ihre Einnahmen aus den Ölverkäufen verdoppelt. Hinzu kommen, dass der Iran jetzt gnadenlos tatsächlich 2 Millionen Dollar für die Passage von Hormuz nimmt. Lässt er sich bezahlen.
Bei jedem Schiff.
Also, ob ganz bei jedem, weiß ich nicht, bei seinen eigenen wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und vielleicht gibt es Länder, wo er sagt, die kriegt auch einen Rabatt. Und es gibt ja Länder, die lässt er gar nicht durch. Alles, was den Krieg unterstützt, USA, Europa, kommt gar nicht durch. Aber 2 Millionen. So, das heißt, wenn man zusammenrechnet, was die an Passagen für die Hormuz nehmen und was sie jetzt verdienen durch den erhöhten Ölpreis, der auch die Sanktionen ausgehebelt hat, weil kaum noch jemand Abschlag zahlt, alle brauchen Öl, hat der Iran seine Einnahmen sogar erhöht.
Wird aber die Verluste natürlich nicht ausgleichen. Das ist natürlich ungleich höher, was da jetzt kaputtgeschmissen wird und an Schäden
Der
entsteht.
Iran
Ja.
fordert Reparation von den USA.
Ja, klar, aber ich meine jetzt nur, das Öl, was die jetzt mehr verkaufen oder mehr Geld kriegen, wird nicht das ausgleichen, was an Schäden eben da jetzt entstanden ist,
Das wollen
ja.
wir mal abwarten, wie es weitergeht. Also der Punkt ist ja, wie endet der Krieg? Und das ist jetzt die Frage, die keiner weiß. Ne? Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, Trumps, ich finde ja Trumps Aussagen toll, auch in seinem letzten State of the Union. Ja, also wir sind bald fertig, wir haben bald unser Ziel erreicht, wir gehen dann mal. Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil der Iran sagt, jetzt wir entscheiden, wann der Krieg zu Ende ist. Das heißt, die USA könnten morgen sagen, wir gehen, ziehen unsere Flugzeugträger ab, wir schießen nicht mehr. Dann schießt der Iran trotzdem weiter auf die amerikanischen Basen im Persischen Golf. Das kann passieren.
Weil die beenden zu deren Bedingungen, so das ist die These, ja.
Ja, weil die sagen so, wir wollen, dass die Amerikaner gehen. Wenn ihr aufhört zu schießen, heißt das nicht, dass wir aufhören zu schießen. Das kann passieren. So, und dann kann das eben sein, dass die Iraner plötzlich eine Verhandlungsposition haben, in der die fordern ja maximal. Die fordern jetzt Aufhebung aller Sanktionen, Rückzug der USA aus dem Nahen Osten und Reparationen. Werden sie kaum kriegen. Aber sie können weiterschießen, bis die USA gehen. Nur sonst müssten die USA ihre ganze Flugabwehr dahinstellen und verballern, bis, ne? Dann haben sie nichts mehr für Taiwan, Südkorea, Europa, Ukraine. Wenn sie ihre ganze Flugabwehr im Nahen Osten verballern, sie können nicht so schnell produzieren. Sie haben eine Produktionskapazität von 700, etwa 700 Raketen pro Jahr. Ja, das ist beim Beschuss von ein paar hundert Raketen, also wenn Iran 20 am Tag verschießt und die Patriot auf ein Ziel zwei Patriot abschießen muss, das sind 700 Patriot-Raketen, der versucht, 350 Ziele abzufangen. Das ist die Jahresproduktion. Und damit willst du jetzt Ukraine, Persischer Golf, potenziell Taiwan, schwierig. Jetzt haben sie in den USA schon beschlossen, wir werden die Produktion hochfahren. Nur das sind Projekte auf Jahre. Sie müssen die Fabriken teilweise erst bauen.
Du musst ja das, die Leute erstmal ranziehen und
Das Material musst du haben, musst bauen können.
und
Und
vor
dann gibt es
allem
Probleme. Und dann gibt es Probleme. Dann sagen sie, wir haben die Fabrik, um die Rakete zu bauen. Aber dann haben sie, weil sie ja schlau sind, alles effektiv machen, haben die verschiedenen Raketen teilweise das gleiche Triebwerk. Das kommt aber auch raus. Da müssen sie auch für die Triebwerke erst noch neue Fabriken bauen. Sonst haben sie zwar die Raketen, aber können kein Triebwerk draufschrauben, weil sie nicht genug haben.
und es gibt
Da sind
ein
ganz viele
ganz
Dinge.
Es gibt ein Material, das nicht so ganz einfach verfügbar ist. Neodym-Magneten. Die kommen zum größten Teil aus China. China.
Doof.
Und wenn China jetzt quasi entscheiden kann, ob sie Materialien liefert für den Gegner vom Iran oder nicht, dann kannst du dir ja überlegen, ob da viel Material aus China ankommt. Also
Wir kommen auf China gleich noch. Wir kommen auf China.
seltene Erden ist das das Stichwort, ja.
Ja, wir kommen gleich noch auf China. Das wird auch lustig. Völlig korrekt. Völlig korrekt. Also das heißt, da sind eine Menge Probleme. Und gut, jetzt haben wir das mit den Einnahmen weg. Gehen wir mal gleich nächster Artikel mit den Tomahawks. Das ist nicht das Problem, genauso heftig. Die haben jetzt also nach amerikanischen Berichten sind in den ersten Tagen des Krieges 58 Tomahawks verballert worden. Bei einem Gesamtbestand von etwa 4000.
Was ist denn da der Stückpreis? Die kosten ja auch nicht nur 2,50, ne?
Oh, du weißt, ich 20 Millionen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß
Echt?
nicht, was die kosten. Ich weiß es nicht. Können wir googeln. Komm, Stückpreis Tomahawk. Guck mal nach. Ist aber jetzt gar nicht der Punkt, was es kostet. Der Punkt ist nicht das Geld, das ist ja die westliche Denke Geld, sondern du hast es gerade gesagt, der Punkt ist auch Verfügbarkeit, Produktionskapazität, Materialien dafür und so weiter. Wenn die USA haben eine Produktionsrate von maximal aktuell 100 Tomahawks pro Jahr. Die haben gerade mal eben 8,5 Jahresproduktion verschossen. Hörst du mich noch?
Ja, ich recherchiere nebenzu,
Bist du noch
ne?
da?
Wie befohlen. Ich recherchiere
Ah,
gerade, ja.
okay. Nein, also der Punkt ist, die haben 8,5 Jahresproduktion verballert. Auch hier haben sie gesagt, wir fahren die Produktion auf, aber das ist irgendwas zu 2030 realisierbar. So, und jetzt haben sie fast ein Viertel ihrer Bestände rausgeknallt. Und jetzt kommt der Punkt, wo du zuhören musst, weil das ist jetzt spannend.
Ja.
Die Dinger liegen nicht irgendwo in Washington auf Lager. Die Tomahawks sind verbaut, da haben wir die Zerstörer und so weiter, haben da 96 Stück von an Bord. Die sind eingestellt in die amerikanische Marine. Was glaubst du, warum die Amerikaner eine neue Flugzeugträgergruppe wurde ja gemeldet? Na, jetzt kommt die George W. Bush-Fliege, jetzt fährt jetzt runter zum Golf. Warum? Weil die vorhandenen Flugzeugträgergruppen leer geschossen sind. Das heißt, jetzt holen sie die George W. Bush von irgendwo, ich glaube, die war in Asien, holen Sie einen Golf, damit Sie noch Tomahawks mitbringen, weil die haben gar keine mehr da.
Die kann man auch nicht einfach ein- und ausladen, sondern braucht spezielle Anlagen dafür.
Ja, du musst sie erstmal haben in der Menge. Ja. Die sind ja, wie gesagt, die haben 4000 Stück und die sind verbaut in der US-Marine. Die sind auf den Schiffen. U-Boote, Zerstörer und so weiter. Und dann irgendwas auch noch im Lager. Jetzt haben sie aus zwei Flugzeugträgergruppen 850 Stück verballert. Die dürften leer sein. Jetzt kommt eine dritte rangefahren. Aber deren Tomahawks fehlen jetzt in Asien. Ob der Herr Xi Jinping gerade guckt mit dem Fernglas, wo ist in Taiwan noch mal kurz?
Könnte
eine Frage sein. Also das heißt, die USA haben hier ein Riesenproblem, auch bei den Tomahawks. Sie verballern die Dinger, machen ihre Flotten leer und damit entblößen sie andere Flanken, wo sie glauben, sie könnten. Ne? Also das ist richtig heftig.
Ich kann dir den Preis übrigens nachreichen.
Ja, jetzt sag mal.
Also, die Tomahawk-Rakete von Classic kostet zwischen 13,10 Euro und 12 Euro das Stück. Und dann dachte ich mir, das ist aber seltsam. Und auf die genauere Frage, dass ich einen Marschflugkörper meine, hat mir mein Assistent gesagt, das sind dann ungefähr 2 bis 2,5 Millionen US-Dollar pro Stück. Die älteren sind bei 1,8, die neueren dann eben auch Exportpreis mit Support, Integration bis zu 4 Millionen US-Dollar.
Mhm. Okay.
Okay, und das mal 850, da bist du dann, da hast du schon ein paar Milliarden jetzt rausgeballert.
Ja gut, ich meine, da gibt es ja einfache Berechnung, dass die USA 15 Milliarden inzwischen verschossen haben. Alles zusammengerechnet.
Die Rüstungsindustrie freut's.
Ja,
das war vor 100 Jahren.
Eine Billion Dollar Budget, ich bitte dich.
Ja, aber das muss alles wieder aufgefüllt werden. Das war vor 100 Jahren schon so. Krieg. Ja. Wenn es Suppe regnet, halt den Löffel raus. Ja, so.
Ja. Aber das Problem ist hier eben wirklich das Problem der Produktionskapazität. Die USA können den ja nicht so schnell hochfahren, wie sie jetzt verschießen. Die haben 8,5 Jahresproduktion in ein paar Wochen weggeschossen. Das fehlt woanders.
Das ist ja die Gretchenfrage, die sich hier da stellt. Wem geht zuerst der Saft aus? Den Israelis, den Amis, der Nachschub, die Flugabwehr und damit dann letztendlich nichts mehr entgegensetzen können? Vor allem auch mit den neuen Waffensystemen, die Raketen, die im Endanflug nochmal die Bahn verändern und dann die Abfangraketen irgendwo ins Nichts schießen.
Also und dann auch Kassetten abwerfen?
5 Millionen Dollar umsonst hochgeschossen und dann bringt's nichts. Und auf der anderen Seite hofft natürlich der Westen oder USA, dass dem Iran irgendwann die Waffen ausgehen, dass der Iran das Momentum verliert und eben nicht mehr diese aktive Rolle da nehmen kann. Und die Kräfte im Inneren dadurch stärker, die inneren Zerrissenheit dann stärker wird, ja.
Ja, die sie ja gerade selbst zerstört haben mit dem Angriff. Auch wieder ein Kommentar von dem, auch genau das, was ich, glaube ich, letzte Woche gesagt habe oder so, von dem Iraner jetzt gerade heute bekommen. Er sagt auch, wir im Iran haben uns seit 40 Jahren auf genau diesen Krieg vorbereitet. Wir wussten, dass irgendwann die USA und Israel angreifen werden. Wir haben uns 40 Jahre vorbereitet. Das gilt auch für die 600.000 Mann starke Armee. Jetzt will der Trump mit 10.000 Marines kommen. Na, die werden sich freuen.
Na, da wird sicherlich
die auch Amerikaner decken die ein, wenn die landen.
Da wird sicherlich spektakuläre Bilder geben und irgendwelche Erfolge auch. Aber das ist dann nur taktisch und nicht strategisch. Weil was bringt das, wenn du dann so eine kleine Insel hast?
Die werden mit 10.000 Mann nichts erreichen.
Gar nichts. Und vor allem auch diese Kark Island, so nach Motto, wir haben die Iraner bei den Eiern, wenn wir da die Insel einnehmen. Ein Kommentator hat es so gesagt: Die Iraner kämpfen ums Überleben als Nation, als Entität. Und die können sagen, so eine Ölraffinerie, so eine Insel, die können wir wieder herstellen. Wenn wir da reingehen und alles zerschlagen, Hauptsache die sind nicht mehr da, die Amis, die Invasoren, dann haben wir letztendlich gewonnen, auch wenn dieses große Projekt Insel und Öl natürlich dann futsch ist. Aber da geht's ums Überleben. Und ich weiß nicht, ob die Amerikaner das wirklich bedacht haben, dass da mehr dahinter steht, wie jetzt nur der Verlust einer Ölraffinerie.
Also manche russische Kommentatoren sagen schon, das hat Parallelen zu Februar 22, als irgendwelche Leute Putin haben glauben lassen, man geht mal kurz in die Ukraine, dann fällt das Regime und dann haben wir Leute, mit denen wir reden können, dass die NATO sich nicht ausdehnt. Wir wissen, das war Quatsch. Da hat sich irgendwer in Russland verschätzt. Das gleiche haben jetzt die Amerikaner gemacht. Die haben auch gesagt, wir gehen mal rein, die Iraner sind gegen ihr Regime, wir machen ein bisschen Bum-Bum und dann schmeißen die ihr Regime raus. Mhm. Genauso, also sehr parallel hier die Entwicklung, wie sich eine Regierung zu Anfang einer Kampagne verschätzt. sehr parallel. Nur ob die, also den Russen ist es wichtig genug, weil es ihre Haustür und ihr Interesse, ihr Leben ist, auch ihr Interesse, auch ihr Überleben als Staat. Aber ist den Amerikanern der Iran wichtig genug, um das dann durchzuhalten? Den Iranern ist ihr Iran sicherlich wichtig genug. Und den Amerikanern?
Das wird auf jeden Fall eine interessante 250-Jahr-Feier und ein interessanter 80. Geburtstag im Juni dann.
Ja, und das wird auch ganz fantastische Wahlen geben.
Die Midterms im Herbst, ja.
Ja, also das es ist völlig verrückt. Also
vorhin ein kurzes
noch eine Kleinigkeit, so ein Gedanke. Welche Ziele hat Trump am Anfang genannt? Also im Grunde Regime-Change, Ende des Atomprogramms, Ende des Raketenprogramms. Das war das, was er erreichen wollte. Wohin ist er jetzt schon zurückgerudert?
Wiederöffnung der Straße von Hormuz.
Die offen war, bevor er angefangen hat.
Ja.
Was bedeutet das, wenn jemand im Krieg seine Kriegsziele ändert?
Läuft nicht so gut.
Nicht wirklich.
Mhm. Einen dritten Flugzeugträger holt man auch nicht, wenn es super läuft, ja.
Ja, zumal wenn der modernste gerade kaputt gegangen ist, weil das Scheiß aus nicht funktioniert.
Der Kollege Pohlmann, der hat im letzten dritten Jahrtausend vor ein paar Tagen dann eben auch gesagt, Kanonenboot-Zeitalter ist wohl jetzt vorbei, dass man einfach mit einem großen Schiff vor die Küste fährt, alles zusammenschlägt, heute natürlich mit dem Flugzeugträger, viel effektiver und größer und stärker, aber der größte Flugzeugträger der Welt liegt jetzt gerade in Kreta vor Anker und wird repariert und muss dann groß repariert werden demnächst, ja. Also für 12
der fällt fast ein Jahr aus.
Oder länger, also je nachdem. Wobei viele natürlich jetzt auch immer noch spekulieren, dass das vielleicht gar nicht nur ein Wäschefeuer war, sondern dass da vielleicht sogar eine Waffe der Iraner diesen Schaden verursacht hat. Und man möchte das nicht bestätigen.
Ich glaube es auch nicht, weil das würde bedeuten, also erstmal würde man das sehen, da würde nicht ein Kreta vor Anker liegen, wo jeder fotografieren kann und sehen könnte, dass was eigentlich
ist. Es kann nicht jeder fotografieren, das ist ja das Entscheidende. Der liegt nicht direkt vor Anker, sondern irgendwo weiter draußen in der Bucht und es ist bei Höchststrafe verboten, da auch nur irgendetwas zu fotografieren. Da gibt's total krasse Geschichten, dass da Leute quasi von der Polizei aufgehalten werden, Telefon her, wenn da was drauf ist, zack, sofort Strafe. Also das Verbreiten von Fotos über diesen Flugzeugträger und wenn es nur von der Weite ist, absolut restriktiv. Ich weiß nicht, ob man das dann dadurch immer verhindern kann, aber es gibt da schon Hinweise drauf, dass da offensichtlich niemand möchte, dass das Fahrzeug genau in Augenschein genommen wird.
Gut, also wie gesagt, dann würde es Augenzeugenberichte geben. Dann würde es Augenzeugenberichte geben, die sagen, wir sind da vorbeigesegelt und haben das aus dem Fernglas gesehen, da ist ein Loch in der Wand. Es würde irgendwas geben. Und wie gesagt, vielleicht liege ich jetzt falsch, aber ich halte es einfach, ich bin ja immer vorsichtig bei so ganz extremen Sachen. Und für mich wird es schwer zu erklären sein, wie der Iran einen Flugzeugträger im Mittelmeer treffen kann, soweit reichen seine Radare nicht. Er weiß nicht, wo der ist. Du musst sowas aber angreifen und wissen, wohin du schießt.
Chinese GPS, chinesische Zieldaten. Der Chinesen?
Das wäre jetzt, ob die Chinesen oder Russen Zieldaten geliefert haben. Vielleicht war das War das die Retourkutsche für die Versenkung der Moskwa? Ja, kann natürlich sein. Also ich bin da skeptisch, aber ausschließen kann man es nicht.
Taktische Gefechtsfeldaufklärung von den Russen und den Chinesen ist wahrscheinlich mit eins der Erfolge der iranischen Raketenkampagne.
Das sag ich wieder. Ja, Kampagne. Das hat ja Trump sogar zugegeben. Er hat gesagt, also da wurde ja gefragt, schon zum Moment her, ob die Russen da eventuell Daten liefern. Und da hat er gesagt, ja, es kann schon sein, wir liefern in der Ukraine und sie liefern. Es kann also sein, dass das auch längst so abgesprochen ist. Wie du mir, so ich dir. Aber das ist sehr spekulativ.
Jetzt, wenn wir schon bei China sind.
Weil Trump erzählt ja auch, wenn manche Dinge für mich erklärlich werden, Trump erzählt ja immer noch viel Mist. Ne? Also da sagt er vor der State of the Union, wir wollen das amerikanische Öl. 4 Stunden später tritt er auf und sagt, wir brauchen das Öl nicht, das iranische. Ja. Ja, entscheide dich mal. Ja. Ja, also vor Reporter sagt, wir wollen das Öl haben und dann in der Rede, oh, wir brauchen das gar nicht.
Weil wir schon bei China sind.
Also jetzt.
Lass uns den Artikel anschauen, wo es um die Reise geht, die von Trump geplant war nach China. Im April sollte das nämlich stattfinden und die wurde jetzt abgesagt. Ja, klingt nach einer banalen Meldung, wie du schreibst, aber es hat wohl eine tiefere Bedeutung und da steckt viel mehr dahinter. So, wir bitten um Aufklärung.
Also, Das ist auch eine Übersetzung, und zwar von den Task-Correspondenten aus China.
Lass mich gleich hinsitzen, wenn du mit also anfängst. Ich fasse
es kurz zusammen.
Wenn du mit also anfängst, dann dauert es länger. So, ich sitze.
Nee, das geht schnell. Und zwar hat er einfach mal analysiert, worum ging es denn da? Wir dürfen nicht vergessen, was die USA in China und auch im Iran machen, ist gegen, in Venezuela und Iran machen, ist gegen China gerichtet. Es geht um chinesische Ölimporte. Trump, das ist jetzt die Vermutung aus China, und so wird es auch in chinesischen Medien berichtet, hat offensichtlich die Idee gehabt, Venezuela platt machen, Iran übernehmen und dann nach China fahren als der große Sieger und sagen so, Xi Jinping, pass mal auf, lass uns reden. Iran hat nicht geklappt. Daraufhin hat Trump die Reise abgesagt.
Weil er keinen Faustpfand hat, oder?
Weil er offensichtlich das Ziel, das er haben wollte, er wollte offensichtlich China zeigen, ich bin der dicke Macker, ich schneide dich von allem ab und jetzt lass uns reden.
Mhm. Lass uns einen Deal machen.
Jetzt ist es April, April. Mhm. Also das heißt, das muss man, das klingt für mich sehr logisch. Also, dass der Trump eben tatsächlich, sein Ziel ist ja China. Sein erstes Ziel ist Amerika kontrollieren, Nord- und Südamerika, Karibik, Lateinamerika. Das ist sein erstes Ziel, sein zweites Ziel ist China. Und wenn diese Sache Iran bei ihm eingepreist war, bis zur China-Reise habe ich den Iran unter Kontrolle. Ja, dann ist natürlich ganz das ganze Konzept von Trumps Besuch aus seiner Sicht geplatzt.
Weil dann, was für ein Faustpfand hat er denn dann? Da kann er ja keinen Dicken schmachen, ne?
So. Vor allem wird der Chinese freundlich lächeln. Der wird freundlich lächeln, wenn Trump kommt. Was denn nun? Ja, das ist im Grunde, der Artikel, den ich hier habe, beschreibt das sehr lang und breit, eben auch mit Berichten, was die chinesischen Medien sagen und so weiter und so fort. Aber das ist die Kernaussage. Darum sage ich es gar nicht lang. Aber die Kernaussage ist interessant, weil wir auch sehen, wie wenig über diesen Trump-Besuch in China berichtet wird und über die Absage. Und weil man genau hinguckt, das Weiße Haus sagt, ja, wir haben es auch auf Mai verschoben. Die Chinesen sagen, ein Datum gibt es noch nicht. Also da ist offensichtlich, das war offensichtlich so Teil noch von Trumps tollen Plan. Ich mache den dicken Macker der Welt, hol mir China, hol mir Venezuela, hol mir Iran, Kanada unter Kontrolle. Die größten Ölvorkommen und auch die größten Förderländer kontrolliere ich. Und dann fahre ich nach China, der das Öl braucht.
Also und dann reden wir. Kanada, Iran und Venezuela zusammen sind fast 90%, habe ich gelesen.
Na, so schlimm nicht. Da gibt es auch die Araber und die Russen. Aber es ist eine Menge. Also Kanada ist viertgrößter Produzent, USA größter. Venezuela hat die größten Vorräte und Iran ist bei den größten Vorräten auch relativ weit vorne.
Und der Golf ist ja sowieso auf Seiten der USA, ne?
Ja, wobei die Araber manchmal ein bisschen zickig waren in letzter Zeit, aber egal, ja. So, und dann haben die Chinesen, gut, die haben auch noch eigene Ölförderung, aber die reicht nicht, dann können sie ein bisschen was in Afrika kaufen und in Russland. Dann hat das nicht geklappt. Also das würde ich aus dieser Perspektive im Auge behalten, weil wir dürfen, wie gesagt, wir dürfen bei all dem Theater, wenn wir auf den Golf gucken, dürfen wir nicht vergessen, das ist eine Aktion in erster Linie gegen China und erst in zweiter gegen Iran. Das mögen die Israelis anders sehen, aber die US-Regierung sieht das so.
Das gleiche Spiel.
Zumindest die Strategen.
Das gleiche Spiel, Playbook wie beim Ukraine-Krieg, ne?
Naja, klar.
Ging es ja auch darauf, Russland niederzumachen, um gegen China
besser zu sein. Ja? Gegen um Schwächen. Ja. Ja, es ist. Also klingt für mich sehr logisch und passt absolut zusammen.
Wir haben gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die Unterstützung der bisherigen Alliierten der USA merklich nachgelassen hat, konkret die Überflugsgenehmigungen von einzelnen Ländern. Deutschland steht da natürlich noch fest an der Seite, klar, weil die Politiker wurden ja auch von USA mehr oder weniger intronisiert, das wissen wir ja. Aber die große Frage, die jetzt Mr. Trump dann eben auch in den Raum geworfen hat, ich muss dann da über die NATO nochmal genauer nachdenken in Zukunft. Weil wenn ihr nicht bei unseren Kriegen helft, dann helfen wir euch in Zukunft auch nicht mehr. Und ich weiß nicht mehr, bei wem ich das her hatte, aber irgendwo habe ich den Gedanken aufgeschnappt, ich glaube gestern Abend in der Sendung, es geht um ein Verteidigungsbündnis. Die NATO ist kein Angriffsbündnis. Der Trump hat da irgendwas verwechselt. Der hat da irgendwas verwechselt. Sondern Motto, wenn ich jetzt hier einen Regime-Change machen möchte, müsste gefälligst Gewehr bei Fuß stehen. Das ist nicht so wirklich das, was die NATO eigentlich vom Sinn her geplant war. Ja.
Richtig und falsch. Auf dem Papier richtig.
Aber?
Aber in der Praxis nicht. Jugoslawien, Libyen, alles NATO-Einsätze. Haben die vorher, war das Defensive? Sicher nicht.
Ja, das war ein Angriffskrieg. Demokratie verteidigt, Thomas, das hast du doch vergessen.
Ja, das ist gut, so kannst du den Iran auch argumentieren. Aber wie gesagt, also von daher, die NATO ist schon ein Angriffsbündnis und die USA haben anscheinend wirklich gedacht, das funktioniert, also zumindest die Trump-Leute haben gedacht, das funktioniert schon, hat bisher auch funktioniert. Nee.
Aber warum ist dann jetzt, warum sagen Spanien, Italien, Österreich und immer mehr Länder sagen, so nicht? Was ist da jetzt der Unterschied zu früher? Ist das die Person Trump, die alles so kritisch macht, oder ist das ein Zeichen des Wandels, den wir gerade erleben?
Also ich denke, es ist ein Zeichen, natürlich ist es Trump. Mit seiner Holzhammer-Methode hat er auch die treuesten Wahlsalen verärgert. Aber wir dürfen nicht vergessen, ne, Trump, also als Trump damals aus dem Amt gewählt wurde, hat Biden fast alles weitergemacht. Es ist ja von dem, was Trump gemacht hat, eigentlich nichts zurückgedreht worden. Ne, Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran gecancelt, Sanktionen verhängt. Biden hat es kritisiert, aber hinterher weitergemacht. Und so, also es ist alles, also es gibt ja nichts, wo Biden in der Außenpolitik etwas grundsätzlich anders gemacht hätte als Trump in seiner ersten Amtszeit. Also ich würde mal davon ausgehen, dass wenn morgen ein Demokrat ins Weiße Haus kommt, die Politik weitergeht, aber natürlich werden die Formulierungen wieder netter. Dann können sich die europäischen Medien wieder dahinter verstecken, wie toll der Freund USA ist, während die USA gleichzeitig die Industrie aus Europa abziehen und das schlucken sie dann, ne? weil die verbale Geschichte freundlicher ist als bei Trump. Aber die Politik hat sich ja nicht geändert. Dieser Anti-Inflation Act der USA mit 369 Milliarden Subventionen für europäische Firmen, die ihr Business, ihre Produktion in die USA holen, den hat Biden gemacht. Das war ein Angriff auf Europa, auf Europas Wirtschaft. Der ist nicht von Trump, der ist von Biden. Hat aber damals keinen interessiert, weil Biden ist ja der Gute. Jetzt, wo Trump versucht, die Wirtschaft aus Europa rüberzuziehen, finden das schon manche nicht mehr so gut. Da gibt es da mal einen kritischen Artikel, gab es bei Biden nie. Politik ist die gleiche.
Nur das also Verkaufen daher, ist anders.
Genau. Also von daher, ich glaube nicht, dass sich, wenn da morgen ein Demokrat kommt, allzu viel ändert, außer, wie gesagt, die Tonlage, aber nicht die Fakten. Das ist meine Erfahrung nach der ersten Amtszeit Trump. Was haben die Europäer geschimpft bis 2020 über Trump, weil der gegen China vorgegangen ist? Geht doch nicht, wichtigster Handelspartner, bla bla bla. Kam Biden, hat weitergemacht. Plötzlich in Europa, böses China, müssen wir was tun. Ja, also, ja.
So geistig flexibel musst du aber auch erstmal sein in den Redaktionen, gell?
Ja, gut, die Flexibilität bei denen ist ja grenzenlos. Also das beste Beispiel ist für mich immer Minsker Abkommen. 8 Jahre lang Russland behindert alles und setzt es nicht um und dann 2 Monate, das war ein Diktat von Russland, das ist böse, das darf man nicht umsetzen. Und dann Krieg. Das ist also toll, wie das im Dezember, im November, Dezember 21 plötzlich alles geändert hat. Und die Leute, die den Scheiß Spiegeltage schon merken es nicht. 8 Jahre erzählt man euch Minsker Abkommen, die Russen verstoßen dagegen, das ist der Weg zum Frieden. Und dann über Nacht, Minsker Abkommen ist ein russisches Diktat, das kann man von der Ukraine nicht erwarten, dass sie es umsetzt. Und keiner sagt, hä? Die sind alle völlig sediert, wenn sie ihre Medien konsumieren. Da macht keiner das Gehirn an. Und das ist hier das Gleiche. Ne? 4 Jahre Anti-China ist doof, ist unsere Wirtschaft, dann kommt Biden, die Anti-China ist voll toll. Ja, was denn nun? Das ist die Flexibilität der Medienschaffenden und europäischen Politiker ist grenzenlos.
Und da das Langzeitgedächtnis der normalen Bevölkerung ungefähr 4 Wochen ist.
Anscheinend weniger sogar.
Ja, kann man damit sehr gut spielen. Ja,
ja, das funktioniert herrlich.
Seit 120 Jahren, seit Bernay und Gustave Le Bon diese Dinge erkannt haben und umgesetzt haben, das gleiche Spielbuch, immer. Es funktioniert. Immer. Es funktioniert ja, jedes Mal. Es ist echt erstaunlich.
Ich muss dir sagen, ich sitze manchmal hier vor meinem Computer und denke so, worüber soll ich jetzt schreiben? Das habe ich doch alle schon 80 Mal gesagt. Mhm. Es ist immer das gleiche Spiel. Manche Sachen sind so offensichtlich, dass es also wirklich schon langweilig wird.
Ja, wir machen es jetzt zum 199. Mal, aber das ist trotzdem noch nicht langweilig. Ne?
Scheiße, nächste Woche 200,
was machen wir? Ja, was machen wir da? Kannst ja mal ein Tütü anziehen, um es schöner zu machen.
Tütü, was ziehst du dir an?
Ich würde eine Lederhose anziehen, ohne Scheiß. Ja. Wenn du im Tütü da sitzt, ziehe ich eine bayerische Lederhose an, was für mich genauso schwierig wäre für dich, das Tütü.
Wenn ich mir die bayerische Lederhose anziehen, du das Tütü.
Da hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme wie mit einer Lederhose, ganz ehrlich.
Nein, ich habe die Lederhose. Zieh ich die Lederhose an. Ich habe irgendwann angelegen. Vom Oktoberfest.
Du bist in der Lederhosen rumgelaufen.
Ich war morgen vom Oktoberfest in der Lederhosen. Und ein Putin-T-Shirt.
Ach, das ist natürlich auch.
Aber das war anderes, das war 2019. Da hatte ich so ein Putin-T-Shirt, das gibt so ein Bild von einer Pressekonferenz, wo man mit dem Finger einen Saal zeigt. So, ne? Und da habe ich montiert und habe drunter geschrieben, give that man a beer. Und mit dem T-Shirt bin ich da rumgelaufen, die wollten sich alle fotografieren, 2019. Jeder wollte sich mit mir fotografieren mit dem T-Shirt. Wäre heute anders.
Ist eine andere Zeit, ja. Dich würden sie auch fotografieren, aber dann hättest du noch ein Kärtchen.
Aber einmal so und einmal so.
Die Zeiten haben sich geändert, ja.
Etwas, ja. Und das ist, wie gesagt, von 2019 bis heute. Na gut.
Kommen wir doch dann auch zu dem Konflikt, der uns ja eigentlich
von... Ja, Moment, also was machen wir jetzt mit der Zukunft der NATO? Hat die eine?
Die NATO? Ja, die NATO selber möchte es natürlich, weil wenn die Amerikaner sagen, Stöpsel raus, dann ist da ganz schnell Schluss.
Die Frage ist, ob sie es tun.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Es gibt ja anscheinend in Amerika auch Gesetze wohl. Das heißt, also ich habe das irgendwo gelesen mit einem Auge, noch nicht im Detail. Es gibt ja aber anscheinend ein Gesetz, dass die USA aus der NATO nur mit irgendwann 2/3 Mehrheit rauskommen, aus dem Parlament. Kann nicht Trump beschließen. Scheint so zu sein. Und wenn das beschließt, wird das einen riesen Rechtsstreit geben. Und ob die beiden Häuser des Kongresses mitmachen, weiß ich nicht.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist auch alles nur Getöse, um jetzt eben...
Ja, weiß ich nicht. Also der Punkt ist, wir kommen ja jetzt gleich fließender Übergang auch auf die Provokation der Europäer. Und ich greife mal vorweg. Stellen wir uns einmal die Idee vor, die Europäer, ich habe es ja oft genug gewarnt, steuern auf den Krieg mit Russland zu. Wir kommen gleich auf die Details. Da will er nicht mitmachen. Also es kann auch sein, dass manches von dem, was Trump sagt, sicherlich überfiel ist. Er ist wahrscheinlich wirklich böse, dass sie ihn nicht unterstützen. Und wahrscheinlich meint Hexit und Rubio meinen das wirklich ernst, dass sie sehr enttäuscht sind von den Europäern, die ihn sogar Überflugrechte verweigern. Das scheinen die nicht witzig zu finden. Das ist sowas, so verhalten sich Vasallen nicht gedacht. Könnte ja jeder kommen. Aber da könnte auch ein Stück weit Kalkulation drin stecken, weil wenn die Europäer mit Russland aneinander geraten, kann Trump sagen, euer Krieg, nicht meiner. NATO hin oder her. Und Artikel 5 gibt das ja her. Ne? Artikel 5, nur zur Erinnerung für alle, jeder Staat, wenn Bündnisfall ausgerufen, dann leistet jeder NATO-Staat Hilfe in dem Rahmen, den er für angemessen oder für notwendig hält. So steht es in dem Artikel 5, kann jeder nachlesen. Und dann können die USA sagen, wir halten nichts für notwendig. Kauft Waffen bei uns oder lasst es sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das damit auch zusammenhängt. Abgesehen davon, dass Trump die NATO eh nicht mag, liest seine nationale Sicherheitsstrategie, wir haben es ja schon gehabt. Da spielt die NATO keine Rolle mehr in seiner Denke. Aber es gibt ja in Amerika wieder noch genug andere Kreise, Transatlantiker, die das anders sehen. Das wird in Amerika ein heftiger Kampf. Wenn Trump wirklich raus will.
Lass uns rüberschauen zu dem anderen großen Schwerpunkt. Du hast gerade angesprochen, Provokationen seitens der Europäer gegenüber Russland. Es gab in letzter Zeit immer wieder Meldungen von Drohnen, die über baltische Staaten in Russland angegriffen haben, und erstens mal unglaublich, weißt du, ja, dass das überhaupt vorkommt. Und jetzt hat Estland eine Botschaft an Kiew übermittelt, so nach dem Motto, was steht da drin? Das finden wir nicht so gut, wenn ihr das macht. Wenn ihr unseren Luftraum für Provokationen gegenüber Russland benutzt.
Lass uns das von Anfang an aufrollen. Stammzuschauer von Tacheles wissen, dass ich irgendwann im Sommer schon mal letztes Jahr spekuliert habe darüber, könnte es nicht sein, dass aus dem Baltikum auf Russland geschossen wird. Ende August letzten Jahres, als die Raffinerie Ust-Luga, ein paar Kilometer von Estland entfernt, ein paar Kilometer von Petersburg entfernt, an der Ostsee in Russland, bombardiert wurde von Drohnen. Da war in der entsprechenden Nacht, gab es Drohnensichtungen in Estland, Litauen, durchs ganze Baltikum, es sind sogar welche runtergefallen da. Da war schon völlig klar, dass der Beschuss aus dem Baltikum kommt. War nur die Frage, ob die im Baltikum gestartet wurden oder ob die aus der Ukraine gekommen sind, dann über Polen und das Baltikum geflogen sind. Das heißt, NATO-Staaten stellen ihren Luftraum für Angriffe auf Russland zur Verfügung. Es ist eindeutig ein Kriegsakt und Kriegsbeteiligung. Im Grunde seit letztem August, ich habe darüber hier gesprochen, unstrittig. Ich persönlich habe aus Informationen hier in Russland, schon seit 2 Jahren weiß ich, dass die aus dem Baltikum schießen. Konnte ich nicht überreden, war unter der Hand, war interner.
Sind da ukrainische Einheiten, die das machen?
Widersprüchlich, ich glaube, es ist beides. Nach dem, was ich höre, was inzwischen auch in russischen Medien teilweise schon gesagt wird, es gibt auch Dringer, die aus dem Baltikum gestartet werden. Und es ist jetzt relativ einfach. Die Russen haben noch nicht einmal den Typ der Drohnen genannt, die hier in Petersburg, und wie gesagt, seit 10 Tagen Petersburg teilweise mit 50 und mehr Drohnen beschossen pro Nacht. Richtig was los. Die Russen haben noch nicht einmal gesagt, welche Drohnen denn abgeholt wurden. Weil am Drohnentyp wirst du sehen, was es ist. Ist es An-196, Antonov 196, das ist eine ukrainische Langstreckendrohne. Die haben sie, das war in Finnland, wurde es gemeldet, in Finnland haben sie die gefunden. Die sind über Polen, Baltikum, Ostsee, wie auch immer, nach Finnland und wollten dann in Finnland, in Nordrussland rein, den Hafen von Primorsk.
Was heißt Langstrecke, 1000 Kilometer plus?
3000.
2000?
2000 und etwas über 70 Kilo Sprengkopf. Das ist nicht ganz ohne. Die Finnen haben das gemeldet, Antonov. Die Balten haben nur gemeldet, ukrainische Drohnen, ohne Typangabe. Die Russen melden gar keine Typangaben. Aber wenn die Russen jetzt melden würden, in Ust-Luga ist irgendwas runtergefallen und dann kannst du an der Typ feststellen, das Ding hat eine Reichweite von 100 Kilometern, dann weißt du, es ist in Estland gestartet.
Geht ja nicht.
In Masten NATO.
Ja.
Die Russen, seit 2 Jahren ist bekannt, zumindest intern, also offenes Geheimnis hier in gewissen Kreisen, dass aus dem Baltikum Dinger nach Russland fliegen. Also dass die NATO entweder den Luftraum zur Verfügung stellt für ukrainische Angriffe oder sogar selbst schießt. Und seit 2 Jahren hält die russische Regierung die Schnauze. Und die russischen Medien auch. Weil wenn man es laut sagt, ist es ja Krieg. Was sich geändert hat, ist jetzt Folgendes. Plötzlich berichten seit 10 Tagen auch deutsche Medien, die haben das früher nie thematisiert, berichten plötzlich, ja, ukrainische Drohnen über Baltikum. Die stellen die Deutschen darauf ein, dass das Baltikum schon im Krieg mit Russland ist. Das wird, sagen sie nicht wörtlich. Aber sie gewöhnen sich an den Gedanken. Man kann ja aus dem Baltikum auf Russland schießen. Geht ja.
Blöd nur, dass da eine ganze Brigade der Deutschen in...
Kommen wir gleich. Lass mich das zu Ende bringen, die Gedanken. Und was jetzt auch passiert, was sich auch geändert hat, ist, die großen russischen Medien berichten. Die Russen halten nicht mehr hinterm Berg damit, dass Petersburg aus dem Baltikum, / Ukraine, unter Unterstützung des Baltikums, wie auch immer, geschossen wird. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich habe es immer bisher angedeutet, ich habe es hinter der Kulisse schon früher gehört, aber es gibt ja immer so Hintergrundgespräche, da hört man was, das darf man dann für die Analyse benutzen, aber nicht laut sagen. So funktioniert Journalismus überall. Also ich meine, jeder Hauptstadtjournalist in Berlin, der sich ständig darauf beruft, er hätte was aus Fraktionskreisen gehört, macht genau das, was ich jetzt mache. Der hat nämlich Dinge gehört, wurde gesagt, im Vertrauen, aber diesen kleinen Teil darfst du sagen. Und da macht er das und so baut sich Vertrauen auf. So kriegen Journalisten Quellen, die ihnen was erzählen. Die Quelle weiß, der Journalist hält sich an Vertraulichkeitsabsprachen und der Journalist weiß mit der Zeit, die Quelle ist vertrauenswürdig, weil später lassen sich die Angaben überprüfen. Mhm. So funktioniert Journalismus überall, auch bei, ne, angefangen bei Berliner Hauptstadtjournalisten, überall. Nichts anderes habe ich hier gemacht. Ich kenne Leute, die haben mir gewisse Dinge erzählt, die ich dann für mich behalten habe, weil es hieß, darfst du wissen, aber nicht sagen. Okay. Und inzwischen darf man es sagen.
Was heißt denn
inzwischen das, sagen es die großen Medien.
Was heißt denn das für Russland? Wird es da so dokumentiert oder kommentiert, dass es von den Finnen eine wohlwollende Duldung ist, dass die Ukrainer das da machen? Oder wird in den Augen von Russland Finnland dadurch zur Kriegspartei?
Also es geht nicht, Finnland ist weniger das Problem sind die Balten. Estland, Lettland, Litauen.
Sorry, ich meine, die Balten ja, aber natürlich jetzt.
Wichtiger Unterschied.
Grad, ist ein großer Unterschied. Ich hatte jetzt gerade.
Ja, nein, also das wird in Russland offen als Kriegsbeteiligung bezeichnet. Das, die Kommentatoren in den Medien reden von Kriegsbeteiligung.
Okay.
Das ist eine Aussage. Mhm. Finnland ist ein bisschen ein Sonderfall. Finnland hat gleich protestiert. Bei der ersten Drohne hat Finnland sofort, der gab es, Kiew hat Zelensky angerufen, sich entschuldigt. Hat die Ukraine sogar gemeldet. Keine gute Idee. Finnland findet das nicht gut. Die Balten haben 10 Tage den Mund gehalten. Die Medien haben es berichtet. Bis zum Spiegel, da konnte man es jeden Tag lesen. Die Balten haben kein Wort gesagt. Kein Protest, gar nichts. Und dann jetzt, wie diesen Artikel haben wir nur als Beispiel genommen, die Überschrift, ne, Estlands Protest. Dann war ja jetzt die Show Jahrestag Butscha, wo die alle hingefahren sind. Und da hat der estnische Außenminister den Ukrainern die Botschaft übermittelt, ja, also wir haben doch unseren Luftraum nicht freigegeben. Das ist das Zitat der estnischen Regierung. Sie haben den Botschaft übermittelt. Jetzt ist das Problem, dass es in der internationalen Diplomatie ja klare Regeln gibt. Wenn ich gegen etwas protestiere, ernst meine, dann überreiche ich mal zumindest eine Protestnote. Und wenn ich es ganz ernst meine, bestelle ich den Botschafter ein. Aber wenn ich irgendwo hinfahre und im Vorbeigehen eine Botschaft übermittle, habe ich gar nichts gemacht. Diese Aussage von ihm interpretiere ich wirklich als rein innenpolitisch, weil natürlich die Esten sehen, was los ist. Die sehen in ihren Medien, hier fallen Drohnen bei uns runter, außer Ukraine. Mhm. In Estland gab es ja auch Luftalarm. Begründet mit ukrainischen Drohnen. Ja, aber sie haben keine abgefangen. Sie haben nur beobachtet. Und da gibt es natürlich Esten, die überlegen, Scheiße, wenn die Russen das jetzt ernst nehmen, dann knallt das hier bei mir vor der Haustür. Das will ich gar nicht. Also darum vermute ich, dass diese Erklärung eher für die estnische Innenpolitik war, nach dem Motto, ja, wir haben es der Ukraine ja gesagt. Mhm. Aber für die internationale Diplomatie bedeutet, er ist dahin gefahren, hat eine Botschaft übermittelt, bedeutet gar nichts. Wenn die böse wären, hätten sie Protestnote überreicht, eine offizielle, oder einen Botschafter einbestellt. Das tut man, wenn man böse ist.
Bei dem ganzen Trubel um den Iran-Krieg gerät dieser Krieg mit der Ukraine, Russland so ein bisschen ins Hintertreffen. Und trotzdem läuft es da unvermittelt weiter, auch wenn wir da nicht mehr im großen Scheinwerfer drauf schauen. Wir sehen das nämlich auch, dass die Europäer nach wie vor das Ziel haben, Russland da niederzuringen, ja. Also wir haben es auch schon öfters im Programm gehabt, dass der Kampf um die Tanker ständig läuft, auch das Abschneiden von St. Petersburg als großen Logistikhafen ist da in dieser Überlegung mit drin. Also die Europäer haben nach wie vor, Russland da irgendwie richtig, richtig fett ein mitzugeben.
Ja, Sie sagen es ja offen. Und da, also ich meine, ist ja kein Geheimnis. Guck dir jede Erklärung von Merz und Wadephul an. Oder von der Leyen. Der Punkt ist, dieser Angriff auf Petersburg muss man auch in dem Zusammenhang ein bisschen sehen. Es geht ja jetzt ganz konkret, also damit auch Europa macht sich auch hier keine Freunde im globalen Süden. Der globale Süden findet das alles mit dem Iran nicht gut. Der findet es auch mit der Ukraine schon lange nicht gut. Und jetzt sagt der globale Süden, wir haben gerade durch die Sache Straße von Hormus haben wir Probleme bei Öl, bei Gas, bei Düngemittel. Düngemittel ist Hungersnot. Mhm. Die wird kommen in vielen Teilen der Erde, weil die Düngemittel nicht reichen. Wegen dem Krieg in Dings. So, jetzt wollen die Europäer, und das ist ja das, was sie jetzt im 20. Sanktionspaket haben, die Briten haben gerade gesagt, wir fangen jetzt jedes Schiff der russischen Schattenflotte, der sogenannten, ein, wenn sie in unsere Hoheitsgewässer kommen. Ärmelkanal gesperrt. Mhm. Müsste ganz oben rum über Schottland. Und die Europäer sagen im 20. Sanktionspaket, nach allem, was bekannt ist, sie wollen dann in die Ostsee auch sperren. Petersburg ist 40% des russischen Seehandels. Zwei Punkte. Punkt 1. Wie wird der globale Süden das finden, wenn die Europäer mit ihren Sanktionen den Düngemittelexport aus Russland beenden oder einschränken? Es gibt eh zu wenig Düngemittel. Jetzt werden die Europäer, wenn sie das umsetzen mit der Ostsee, da gehen Düngemittel raus. Viele. Russland ist der größte Kalidünger, zusammen mit Weißrussland, größte Kalidüngerproduzent und Exporteur. Wie wird das wohl der Rest der Welt finden, wenn die Europäer sagen, ihr kriegt kein Düngemittel mehr, weil wir Russland doof finden und die Ukraine toll? Deshalb müsst ihr jetzt hungern in Afrika, Asien oder so viel Geld für eure Lebensmittel bezahlen, wie ihr gar nicht wissen müsst. Begeisterung hält sich in Grenzen. Mhm. Und bei Russland auch, kommt noch hinzu, wer lässt sich freiwillig und ohne Gegenwehr 40% seines Außenhandels wegnehmen? Wenn die Leute, die das machen, dazu noch auf mein Gebiet schießen, und bei mir Häfen und Raffinerien zerballern. Bin ich jetzt russischer Propagandist, wenn ich behaupte, dass dieses Verhalten der Europäer einen aggressiven Schritt, einen Krieg Russlands provozieren soll? Oder könntest du mir eine andere Erklärung für dieses Verhalten liefern?
Wir sind dann wieder im Dezember 19, Januar, Februar, 22, da sind wir jetzt wieder. Hm?
Nur größer. Mhm.
Denkst du, dass jetzt im Schatten des Iran-Kriegs die EU das nützt und die globale Aufmerksamkeit ist woanders, dass man dann jetzt solche Maßnahmen umsetzen kann?
Ich glaube, der Iran-Krieg gefällt ihnen gar nicht. Das Problem ist ja, die EU hat ja vor allem bei der Luftabwehr ein Riesenproblem. Da sind sie von den Patriots und so weiter abhängig, von, also sehr stark von den Amerikanern. Jetzt liefern die Amerikaner wahrscheinlich nichts mehr in die Ukraine, weil sie selbst brauchen. Die Europäer kriegen dann auch nichts mehr. Das ist blöd. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Russen auch noch ein, zwei Monate warten. Lass den Krieg im Iran noch andauern. Lass den Westen so richtig, die Amerikaner so richtig ihre Patriots verballern. Damit die Europäer auch garantiert die nächsten ein, zwei Jahre keinen kriegen mehr, dabei die Amerikaner ihre Arsenale auffüllen müssen. Mhm. Dann haben die Deutschen und die Polen, wie sie alle heißen, haben Patriots da stehen mit 50 Raketen und nach 50 Schuss ist die Munition alle. Und neue kommt nicht, weil die Amerikaner sie im Golf verballert haben.
Also kommt der Krieg im Iran den Russen gar nicht so ungelegen eigentlich?
Aus dieser Sicht ja. Aber den Europäern umso mehr ungelegen. Mhm. Ja, weil die Luftabwehr geht darüber. Die Amerikaner, ne, ist schön, darum sage ich, NATO. Die Amerikaner sagen, das ist, Ukraine ist nicht unser Krieg. Iran ist nicht eure, Ukraine ist nicht unser. Ach, ihr habt euch mit Russen angelegt, das ist erst recht nicht unser Krieg. Viel Spaß. NATO, nein. Wenn ich das aus dieser Sicht sehe, ich kann ja falsch liegen, kein Thema. Aber wenn ich das aus dieser Sicht sehe, bereitet Trump sich darauf vor, aus einem Krieg, den die Europäer gegen Russland provozieren wollen, sich raushalten zu können. Er baut sich ganz seine Ausrede auf. Mhm. Ihr habt mir nicht geholfen, macht, was ihr wollt. Ja.
Und das ist nicht gut für die europäische Sichtweise.
Nicht ganz, was sie planen, wahrscheinlich. Und wie gesagt, sie provozieren Russland jetzt komplett. Angefangen mit den Drohnenangriffen, über die Sache mit den Tankern, über die Schattenflotte, über sie, komplett. Jedes für sich genommen dieser Sachen ist Kriegshandlung. Mhm. Völkerrechtlich Kriegshandlung. Du kannst nicht einfach die Schiffe von irgendwem klauen, das ist eine Kriegshandlung.
Ja, weil du es gerade aufgezählt hast, lass uns doch gleich die Chronologie dieser Vorbereitung des Krieges gegen Russland mal nochmal aufs Tapet bringen.
Hatten wir schon öfters, ja. Gehen wir gerne durch.
Wann siehst du da den Beginn?
Wir gehen das durch, dann können wir Artikel direkt durchgehen. Also es ist, ne, 22 fing das Ganze an, dann kam die Sprengung im September von Nord Stream. Wo ja jetzt offiziell waren es die Ukraine bisher, was ja kein Mensch glaubt, aber egal. Und dann kam, wie gesagt, das Problem russischer Handel, das hatten wir eben schon. Die Europäer oder der Westen, damals waren die Amerikaner ja noch mit dem Boot mit beiden, die hatten den Plan zu sagen, okay, wir zerschlagen Russland wirtschaftlich. Was hat von der Leyen gesagt? Wir hauen die russische Wirtschaft in Stücke, die müssen die Mikrochips aus den Waschmaschinen nehmen und so weiter. Der russische Handel ist in der Tat vor den Sanktionen kurz eingebrochen, hat sich aber weitgehend erholt. Die Welt, ist das gleich, was wir jetzt beim Iran sehen, die Welt hat die Angst vor dem Westen verloren, die hatten ja am Anfang alle Angst. Jetzt der Westen gegen Russland, Russland wird wahrscheinlich verlieren, wir wollen keinen Ärger mit dem Westen. Da haben sie dann ja irgendwelche Sanktionen oder in der UNO noch für irgendwas gestimmt und G20 im Jahr 2020. G20 gibt es für Russland gar nicht gut. Aber dann haben sie nach einem Jahr gesehen, die Russen halten durch. Und nicht nur das, ja, auch bei Siegerstraße. Und schon G20-Gipfel im Jahr 23 war völlig anders. Da wollte keiner mehr über Ukraine reden. Das war der Gipfel in Indien, glaube ich, wo Scholz da mit der Augenklappe rumgelaufen ist. Da hat keinen mehr Ukraine interessiert. Da hat der globale Süden gesagt, Moment mal, Energiepreise, Lebensmittel. Ukraine ist euer, interessiert uns nicht. Also es hat sich dann sehr schnell geändert und das gleiche gilt für den Handel. Sie haben die Angst verloren und der russische Handel ist wieder da. Von mir aus mit Rabatten wegen und so, aber er ist wieder da.
Aber halt anders aufgestellt jetzt.
Aber er ist wieder da, Russland verdient Geld. Mhm. Und das will der Westen nicht. Was hat Merz gesagt auf München Sicherheitskonferenz? Nee, halt in der Interview. Der Krieg wird enden, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist. Also wenn Russland erschöpft ist, gut. Wahrscheinlich ist Europa vorher erschöpft. Das meinen die ernst. Die haben jetzt nicht die Idee, wir müssen mal verhandeln, um das Ganze zu beenden. Die haben die Idee, einer von beiden muss die Beine breit machen. Und sie wollen, dass es Russland ist. Und darum, vor dem Hintergrund, provozieren sie jetzt. Russland muss entweder reagieren mit Krieg gegen Europa oder sich 40% seines Außenhandels nehmen lassen. Und sich von Europa beschießen lassen, ohne zu antworten. Wie lange macht Russland das mit? Wir werden sehen. Also das heißt, es geht gegen den Handel. So, jetzt haben sie gesehen, sie konnten den Handel mit Sanktionen, den russischen Handel, nicht beenden. Daraufhin kam ja dann der nächste Punkt. Und dann begann das, was wir dann erlebt haben. Es begann plötzlich diese Kabelschäden in der Ostsee. Das haben wir jetzt seit Ende 2024 auf dem Schirm, das Thema. Da war der russische Handel wieder da. Da haben sie, was machen wir jetzt? Dann hieß es Schattenflotte. Wie kriegst du die Menschen dazu, die Öffentlichkeit dazu, nicht zusammenzuzucken, wenn jemand sagt, wir klauen jetzt die Schiffe eines anderen Landes auf dem offenen Meer. Du musst ein Narrativ in die Welt setzen, das Verständnis schafft für diese Maßnahme. Und plötzlich hatten wir seit Ende 24, als der russische Handel wieder da war und die alten Maßnahmen nicht geklappt hatten, hat plötzlich gesagt, Kabelschäden. Die russische Shuttleflotte macht ganz viele Kabel kaputt. Ja, Kabelschäden, die es immer gab. Jedes Jahr gibt es 150 bis 200 Kabelschäden auf der Welt. Gibt eine Spezialflotte, die repariert. Ist Routine. Gehen ständig Kabel kaputt. Plötzlich war jeder Kabelschaden in Ostsee Russland. Die letzten 30 Jahre gab es genauso viele Kabelschäden. Hat keinen interessiert. Plötzlich hochgehoben Russland. Und auf dieser Basis narrativ Kabelschäden kam dann die Schattenflotte. Böse, böse Schattenflotte. Inzwischen klauen sie die Schiffe der Schattenflotte. Fast wöchentlich inzwischen werden Schiffe mit Waren aus Russland in westlichen Staaten gekapert. Oder von ukrainischen Drohnen angegriffen. Mittelmeer, der Gastanker Arctic Gas. Im Schwarzen Meer 2 Angriffe letzte Woche auf Tanker. Einer davon war voll. Hätte eine Ölpest geben können. Interessiert in Europa kein Mensch.
Gibt es überhaupt Berichterstattung diesbezüglich?
In Europa kaum. Die Russen, ja, aber Europa nicht. Die Türkei auch. Der volle Tanker war ein türkischer Tanker. Die Türkei fand das gar nicht lustig. Mhm. Der hat Öl aus Russland in die Türkei gefahren. Fanden die Türken nicht komisch, dass ihr Tanker beschossen wird von der Ukraine? So geht's weiter. Und wenn man das jetzt weiterguckt, die Esten haben plötzlich angefangen, die Balten, Estland, die haben 2024 sich Schiffsraketen in Israel gekauft. Antischiffsraketen. 300 Kilometer Reichweite. Die Rakete heißt Blue Spear. Israelische Entwicklung. Damit können die Esten die gesamte östliche Ostsee blockieren. Jedes Schiff treffen. 300 Kilometer Entfernung. Einschließlich Petersburg. Und so weiter. Also das heißt, wir sehen ganz klar den Aufbau in die Richtung. So, ich habe das hier in dem Artikel auch drin. 21. September 24, der Angriff auf die Stadt Turopets in Russland, wo ein riesen Munitionslager damals hochgegangen ist, hat Schlagzeilen gemacht. Ich will jetzt nichts dazu sagen, aber die Drohne hätte aus der Ukraine 400 Kilometer über Weißrussland fliegen müssen, unbeachtet von der Luftabwehr, oder 150 Kilometer aus Estland. Such dir aus, was es war. Ich sage nichts weiter. Dann kam das Marinehauptquartier. Da haben sie gesagt, ja, wir müssen jetzt die Schattenflotte bekämpfen. Dazu müssen wir die Ostsee kontrollieren. Und wie machen wir das? Wir bauen einen NATO-Stützpunkt in Rostock. Die NATO-Kommandobasis in Rostock für die Ostsee. Offene Provokation gegen Russland, weil Verstoß gegen den 2+4-Vertrag. Keine irgendwie geartete Stationierung ausländischer Soldaten in der ehemaligen DDR. Jetzt sitzen Soldaten aus 12 Nationen in Rostock und kommandieren ein NATO-Hauptquartier für die Operationen in der Ostsee gegen die russische Schattenflotte.
Die Tagesschau hat es doch erklärt, die sitzen da nur, die sind nicht wirklich stationiert. Also ist es gar kein NATO-Einsatz.
Ja, komm, alles gut. Und darum hat die NATO ja auch auf ihre Seite geschrieben, guck mal, mach mal auf im Artikel das Wort Presseerklärung.
Wo ist das?
Ist das der Vertragsbruch, dann ist der Link Presseerklärung.
Der konstruierte Vorwand, tiefer Vertragsbruch, Presseerklärung. Okay, habe ich.
Na, Presseerklärung
auch. Ja. Hier ablehnen. Pistorius weit. Maritimes taktisches Hauptquartier für die NATO.
Nein, nicht die. Der Vertragsbruch. Dann ist das Zitat aus den Streitkräften und so weiter. Und im Absatz da unten gibt es anschließend okay. Und Presseerklärung.
Die macht okay. Da gibt es eine neue. Und zwar ist das dann die hier. One more step, kriege ich gerade nicht hin, komm ich gerade nicht drauf.
Das ist aus dem Internetarchiv, das ist die NATO-Pressemeldung. Die NATO hat geschrieben, NATO establishes Commander Task Force Baltic. Mhm. Task Force Baltic in Rostock und so weiter und so fort. So, die NATO höchstpersönlich hat das Ding als NATO-Hauptquartier mit Soldaten aus verschiedenen NATO-Ländern bezeichnet. Die Presseerklärung haben sie vom Netz genommen, weil die Russen sagen, Jungs, 2+4 ist Vertrag. Danach hat die NATO die Pressemeldung gelöscht. Aber die war da. Die kann man angucken im Internet. Die ist nicht weg. Also, komm, lass mich mit ARD-Narrativen in Ruhe. Also es war gelogen. Und wenn die jetzt sagen, das ist kein Vertragsbruch, und die sagen ja dann sogar, die Sprachregelung wurde nach, das ist ja kein NATO-Quartier, das ist ja ein Bundeswehr-Marine-Hauptquartier. Die haben die Sprachregelung komplett geändert, um davon abzulenken. Aber die NATO hat es geschrieben. NATO-Hauptquartier. So. Und dann eben danach kam dann, das war wieder Ende 24. Das war alles Ende 24. Und dann kam 2025, kam dann pünktlich, vor das Quartier da war, haben sie angefangen, die ersten Tanker zu kapern und auszählen.
Läuft da die Koordination ab?
Natürlich, wo denn sonst?
Kurze Wege?
Ja, das ist eine Zentralstelle. So, dann haben sie angefangen, 2050 die ersten, 25 die ersten russischen Kampfer zu kapern. Bis dahin, das ist im Mai 25 fast schon, nee, wann war das? Ja, Mai, glaube ich. Schon ein russischer Kampfjet aufgestiegen ist, um die Esten zu verjagen, die den Tanker kapern wollten. Und so weiter. Also auch die Geschichte mit der Sperrung der Ostsee, die haben die Polen schon im Mai 25 angekündigt. Jetzt ist es im Sanktionspaket. Jetzt haben die Briten angefangen, ne, ihre Gewässer zu sperren. Das ist alles Vorgeschichte. Das ist alles von langer Hand vorbereitet.
Und wird wahrscheinlich in ein großes Scharmützel enden. Also der Sarajevo 2.0.
Ich wüsste nicht, solange die Europäer nicht irgendwann mal sagen, stopp, wir haben übertrieben, lass mal wieder ruhig werden, wüsste ich nicht, wie man das verhindern soll.
Ich meine, die Falken sind ja jetzt an der Macht. Du siehst ja mit Pistorius und Strack-Zimmermann und Weber und Merz,
ja gut,
und wie sie alle heißen. Alles,
ja, ich, wie gesagt, ich bin sehr pessimistisch. Vielleicht begreifen sie jetzt irgendwie noch kurz vor voll, dass sie die Amerikaner nicht in ihrer Seite haben. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich, ganz am Ende, nur nochmal, nur die aktuellen Meldungen. Ende Januar haben 14 europäische Länder beschlossen und erklärt, die russische Flotte dagegen vorgehen zu wollen, mehr Schiffe zu kapern. Das soll ins 20. Sanktionspaket aufgehoben werden. Die britische Regierung hat bereits erklärt, die Schattenflotte zu kapern, wenn sie in ihren Gewässern kommt. Im Januar haben die Briten gemeldet, sie bilden Spezialeinheiten dafür aus, die Schiffe auch gegen bewaffnete Gegenwehr zu kapern. Im März haben sie mitgeteilt, die Spezialeinheit steht bereit, ist fertig. Mhm. Und nicht vergessen, wir hatten es ja auch in der Sendung vor, weiß ich, 2-3 Wochen, das Interview von Patruschew, dem Kreml-Berater, Putin-Berater in Sachen Marinefragen, Seefahrt, der hat gesagt, wenn die Ostsee gesperrt wird, müssen wir sie freikämpfen. Das haben alle gesehen, auch in Brüssel wurde das gelesen. Sie machen weiter.
Bis Russland, genau wie 22, sagt, so hier ist Schluss, jetzt gehen wir rein, jetzt holen wir uns den
Tanker. Dann haben wir einen unprovozierten, bösen russischen Angriffskrieg.
Genau.
Ja. Die Europäer tun alles, um Russland zum Abgeben des ersten Schusses zu bewegen.
Und dann zu schreien.
Wobei es ja nicht der erste ist, wie gesagt, das ist ja, wir sehen ja, die ersten Schüsse fallen ja schon im Baltikum. Es wird ja schon geschossen. Und zwar über oder von NATO-Gebiet auf Russland. Und mich erinnert das ein bisschen an das Schema Ende 2021. Wer damals Tacheles geguckt hat, weiß noch, Putin hat damals, also in Russland war die Stimmung damals so schlecht, weil in der Ukraine so eskaliert wurde. Die haben enorm auf den Donbass angefangen zu schießen. Plötzlich waren massenhaft NATO-Soldaten in der Ukraine Ende 21 als Ausbilder. Und dann ging es darum, ja, die Ukraine kann ja jederzeit NATO, Russland hat kein Mitspracherecht. Und da gab es in Russland bereits Riesenproteste, und das geht nicht. Und Putin hat dann versucht, alle ruhig zu halten. Er hat im Dezember eine Rede im Außenministerium gehalten und gesagt, wir müssen nochmal diplomatisch versuchen. Ich weiß, der Westen bricht Verträge. Ich sehe an ihren Gesichtern, dass sie skeptisch sind. Aber wir müssen es nochmal versuchen. Und dann gab es die Sache mit den Sicherheitsgarantien. Russland hat am 17. Dezember 21 veröffentlicht, gegenseitige Sicherheitsgarantien für NATO und USA. Alles auf Gegenseitigkeit, um eine Eskalation in Europa zu vermeiden. Was Russland getan hat, es hat der ganzen Welt und wieder, ne, vor allem globaler Süden, gezeigt, wir sind es nicht. Wir sind nicht aggressiv. Wir verhandeln bis zuletzt. Und dann haben die USA und die NATO im Monatswechsel Januar, Februar 22 gesagt, über eure Sicherheitsgarantien wollen wir nicht mal reden. Also nichts mit verhandeln, wir lehnen Verhandlungen ab. 3 Wochen später ging's los. Und das ist der Grund, warum der globale Süden sich nicht hat einspannen lassen. Die Sanktionen machen nur so 45 bis 50 westliche Staaten. Europäer, Nordamerikaner, Koreaner, Japaner, Australier. Mhm. Das, ne, was der Schirm der USA, die haben Sanktionen, fängt. Die anderen 140 Staaten nicht, weil sie genau beobachtet haben, wer hier aggressiv ist. Und es passiert genau das Gleiche jetzt. Russland, die ganze Welt sieht, sie klauen russische Schiffe auf See. Jetzt sieht die ganze Welt sogar aus westlichen Medien, sie schießen aus über oder über NATO-Gebiet auf Ziele in Russland. Raffinerien zerstört, Häfen schwer beschädigt, im Raum Petersburg. Russland hält die Füße still. Wenn Russland irgendwann den ersten Schuss abgibt, den die Europäer so gerne sehen wollen, wird der ganz globale Süden sagen, tja, was hätte Russland sonst tun sollen?
Told you so.
Also es ist exakt das gleiche Spiel. Russland präsentiert der Welt bis zuletzt, was es alles bereit ist einzustecken, ohne den Krieg zu eskalieren. Und es wird der Tag kommen, wo Russland sagt, jetzt ist gut. Und der gesamte globale Süden wird sagen, können wir verstehen. Zumal, wir verlieren nichts. Die Europäer haben ja den Hafen schon abgeriegelt, die Düngemittel kriegen wir eh nicht. Da ändert sich durch Russlands Reaktion jetzt auch nichts mehr. Ich bin hochgradig pessimistisch. Weil es alles, aber auch alles, was gerade passiert, in die Richtung zeigt. Alles. Und niemand kann mir, und ich bin jetzt in Moskau, ich habe viele Gespräche geführt, niemand kann mir auch nur ein einziges Beispiel sagen, wo in Europa irgendein Signal zu sehen ist, ah nee, wir nicht weiter eskalieren. Nichts, im Gegenteil. Alle nur weiter drauf.
Ich versuche gerade einen positiven Gedanken zu finden. Gelingt mir nicht.
Gibt's nicht. Gibt's nicht.
Gelingt mir nicht.
Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Mhm. Es ist so offensichtlich. Und die Medien tun nichts.
Ja, im Gegenteil.
Die berichten,
ja,
da fliegen Drohnen, da fallen Drohnen aus der Ukraine im Baltikum runter. Aber Russland ist schuld, Russland ist schuld. Das ist Kriegsbeteiligung. Ihr seid mit einem Fuß im Krieg. Das erwähnt kein Schwein bei euch.
Eigentlich mit beiden.
Ja, juristisch mit beiden, aber jetzt, ne? Also, aber es erwähnt keiner. Niemand in diesen deutschen sogenannten Qualitätsmedien sagt auch nur eine Warnung, so Jungs, das, also so rein formal und ein bisschen doof. Könnte jetzt wehtun demnächst. Kein Wort. Null. Und ich habe mir die Artikel angeguckt, die in Deutschland kommen über diese Drohnenangriffe. Es wird offen gesagt, ukrainische Drohnen, Baltikum, Finnland. Aber keiner nimmt das Wort, den Luftraum zur Verfügung zu stellen für Angriffe auf ein anderes Land, ist Kriegsbeteiligung, Punkt. Die ganze Welt sieht's.
Ich frage mich schon, wie die Schlagzeilen dann ausschauen, wenn Russland dann wirklich sagt, so, jetzt ist genug.
Oh, der böse russische Angriffskrieg. Musst du ins Archiv gehen. Ab 24. Februar 2022 die in den Schlagzeilen die Worte Ukraine, in Estland, Finnland, was auch immer rum. Das ist die Schlagzeile.
Der große Kampf gegen Russland oder gegen die Mächte Gegenhalt USA, China, Russland, Iran. Das ist das große Thema. Der Hegemon schlägt um sich, um seine Vormachtstellung zu behalten. Ein bisschen wie mit dem Rücken zur Wand, so habe ich das Gefühl.
Die Amerikaner werden die Europäer hängen lassen. Die Amerikaner gehen in die Sache nicht rein.
Du meinst, die Europäer provozieren Russland so lange, bis ein Krieg anfängt und dann sagen die Amerikaner, so, jetzt macht mal schon.
Nicht unser Krieg.
Und die haben es ja so schön, die können sich ja immer zurückziehen. Da ist ein Ozean auf jeder Seite und im Norden und im Süden haben sie jeweils ein Land, das sie kontrollieren oder wo keine Gefahr davon ausgeht. Ja. Kanada, Mexiko. Amerika, neulich aufgeschnappt den Gedanken, kann sich immer zurückziehen, egal wie es läuft. Die können einfach sagen, so, jetzt sind wir weg. Und dann passiert nichts. Ja.
Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, jetzt muss man einen Schritt zurückgehen. Es hat die ganzen europäischen und die amerikanischen sowieso Politiker nie interessiert, dass tatsächlich das, was Putin gesagt hat, der Westen führt in der Ukraine einen Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Ist ja inzwischen so passiert. Die ukrainische Armee hat ein Riesenproblem, die kriegen keine Leute mehr. Das Land ist leer. Der Krieg bis zum letzten Ukrainer ist praktisch beendet. Kann sich jetzt noch ein Jahr hinziehen mit den letzten Resten und ein paar Drohnen, aber es ist durch. So, das hat in Europa nie einen interessiert. Und Washington ist richtig. Glaubst du, in Washington ist es ein großer Unterschied, ob der Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer oder bis zum letzten Polen geführt wird?
Nicht wirklich.
Oder bis zum letzten Deutschen? Bis zum letzten Finnen, bis zum letzten Esten. Litauer, und so weiter. Mhm. Das ist das Problem. Wir sitzen dann, oder ich sag jetzt bewusst mal wir, obwohl ich da nicht sitze, aber ne, wir in Deutschland sitzen dann da und sagen, ja, sind wir doch nicht.
Thomas, du bist so oft in Moskau. Aber, du bringst schlechte Stimmung mit aus Moskau.
Ja, aber ist Washington, ist Deutschland, Kiew, ist alles egal, ist alles gleich. Ist Europa weit weg. Ah. Ja, wie gesagt, du hast mich am Anfang gefragt, mir geht's beschissen, weil genau diese Meldung, jetzt seit einer Woche gucke ich mir das an und ich denke, das kann alles nicht wahr sein. Ich meine, ich rede davon seit 2 Jahren, von dieser Eskalation Ostsee, machen wir seit 23, 24, spreche ich das jedes Mal an, weil die Tendenz, ich sehe sie seitdem. Und wahrscheinlich hören mir viele nicht mehr zu, weil der Rüpper erzählt schon wieder gleich und der Krieg kommt ja nicht. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich wüsste auch nicht, wie das noch anders ausgehen soll. Sollen jetzt die Europäer morgen sagen, April, April war nicht so gemeint?
Wahrscheinlich dann alles auf einmal. Energiemangel, Lebensmittelmangel,
Klar, Energie.
Wirtschaftseinbruch, Wirtschaftschaos und dann auch
Schuld,
noch.
Schuld ist Russland, Schuld ist der Iran.
Genau. Wir können
Luftabwehr
nichts
haben wir leider nicht
dafür,
mehr,
ja.
weil die im Iran verschossen wurde. Na gut.
Unsere Reformen hätten gegriffen, wenn jetzt nicht Russland den blöden Krieg angefangen hätte.
Ja, genau. Ja, aber genauso wird es sein.
Und es gibt wieder 60%, die Grünen und Schwarz wählen. Weil die helfen uns ja wenigstens. Weil die AfD würde uns in dem Moment nicht helfen. So, das ist
Nein,
dann
wurde von
der.
der AfD. Das ist ja AfD. Also, das fand ich immer so lustig. Nur kleiner Exkurs. Ich war in Sotschi vor ein paar Monaten bei der BRICS-Konferenz, wo AfD-Leute da waren. Und dann sehe ich in meinen deutschen Medien, also das Ausland, wenn die AfD irgendwo die Macht gewinnt, Regierung stellt, da kommen keine Ausländer investieren, weil die AfD so scheiße finden. Die standen Schlange da in Sotschi für Gespräche mit der AfD. Weil die AfD die Einzigen sind, die realistische Wirtschaftspolitik haben. Weil die BRICS lassen sich kaputt über Windenergie und den ganzen Quatsch. Aber die deutschen Medien sagen halt, die AfD ist ausländerfeindlich, da würde keiner mehr investieren. Und als sie in Sotschi waren, haben alle da gesagt, AfD, können wir nicht wieder mit euch arbeiten, wenn ihr an die Macht kommt? Das ist ein anderer Exkurs. Ja, nee, es ist ein Trauerspiel. Also es ist im Augenblick, ich habe keine gute Laune.
Spürt man auch ganz klar. Das müssen wir jetzt nicht noch weiter ergründen, dieses schlechte Gefühl. Lass uns noch
Das
mal.
habe ich, glaube ich, ausreichend erklärt.
Ja. Mir geht's auch schon viel besser. Wir haben noch mal
Wie haben wir
einen.
noch einen? Wir haben ja noch einen.
Wir
Ja,
haben noch
okay, dann
einen
erzähl.
und zwar läuft auch der Countdown für die Wahl in Ungarn am 12. April. Das ist dann jetzt in 2 Wochen. Nee, nicht mal. Warte mal, heute ist der zweite, dritte, zehn
10 Tage,
Tage,
die
zehn.
heiße Phase, 10 Tage.
Und jetzt wird's schmutzig. Jetzt
Oh ja.
kommen Spionage, Intrigen, Propaganda. Also die EU versucht ja alles, um Orban irgendwie aus seinem Stuhl rauszuschubsen. Und sein Nachfolger oder nicht Nachfolger, sein Gegner, wie heißt der? Sag mir den Namen.
Magyar.
Magyar. Der wird schon fast inthronisiert. Wo siehst du denn die größten Schmutzkampagnen da? Was passiert da gerade?
Also ich hoffe, ich komme dazu. Ich wollte eigentlich gestern Abend noch einen Artikel drüber schreiben. Ich habe jetzt Material gesammelt, 1 Woche, 10 Tage, und wollte mal so richtig zusammenfassen, was da alles passiert. Und als ich das gesichtet habe, habe ich gesehen, das sind 3 bis 4 Artikel. Das ist so unglaublich viel. Also wir kennen das ja nun aus den Wahlen in den letzten Jahren immer wieder, wenn sie dann was beeinflussen wollen. Ob das die Europawahl war, wo pünktlich 10 Tage vorher das Ibiza-Video kam, um die bösen, bösen Rechten zu schädigen. Ob das, was ich was, irgendwelche in Deutschland, was war denn Bayern mit dem, ich habe schon vergessen, mit dem Freie Wähler-Chef, wo sie irgendwas aus seiner Schulzeit ausgegraben hatten.
Aiwanger,
Vor,
Aiwanger.
ja, wo irgendwas, das auch wieder, es passiert immer 10 Tage vorher. Immer in der heißen Wahlkampfphase, da kommen die vorbereiteten Intrigen raus, die rein zufällig genau jetzt und so weiter. Genau das haben wir in Ungarn. Und der Orban kennt den Trick, der hat seine Munition auch aufbewahrt. Das heißt, jetzt kamen so Sachen, dann in Amerika hat irgendeine transatlantische Zeitung, Washington Post oder New York Times, ich weiß jetzt nicht mehr, berichtet, ja, die Ungarn, wenn die da zum Gipfel nach Brüssel fahren, die rufen in der Pause in Moskau an, geben alles weiter. Die ungarische Regierung ist ein russischer Spion. So, haben natürlich alle aufgegriffen, alle Medien. Ja, gucke mal, ne, so, das muss man benutzen. Dann kam, also wirklich ganz toll, so ein kleines polnisches Portal, das an Nechta hängt. Nechta wiederum hängt an den US-Geheimdiensten oder europäischen Geheimdiensten auch. Die haben plötzlich ein Telefonat veröffentlicht. Lavrov, Außenminister Russland, telefoniert mit Szijjártó, Außenminister Ungarn. Über irgendwas haben die das Tonband veröffentlicht. So ein Mini-Portal in Polen. Wo haben die das wohl her? Von Geheimdiensten. Das wurde natürlich sofort dann weiter aus Polen veröffentlicht, nach Ungarn rein. Dann, dass die Medien der Opposition haben das aufgegriffen. Guck mal, der Szijjártó ist ein Spion von den Russen, weil der mit Lavrov über die Aufhebung von Sanktionen gegen irgendwen in Russland redet. Und der Szijjártó sagt ja, ich sage überall, dass ich gegen Sanktionen bin. Das sage ich auch dem Lavrov im internen Telefonat. Das sage ich auch in die Medien. Aber, ne, wieder Ungarn, ungarische Regierung, Agent Russlands. Die ungarische Regierung hat reagiert. Die hat jetzt gerade eröffnet, macht gerade Finanzströme offen, wie die Oppositionspartei illegal über Kiew finanziert wurde. Da war die gesagt, im Geldtransporter, Da gibt es auch noch mehr Geldtransporte. Also da ist die Rede von 5 Millionen monatlich oder wöchentlich sogar, weiß ich, die da in Schwarzgeld in Ungarn aus dem Laster gefahren sind in die Oppositionspartei. Ich weiß gar nicht, wo das Geld hingegangen sein soll. Also es wird jetzt jeder Schmutz ausgepackt und das ist, die 10 Tage haben wir nicht mal angefangen zu zählen. Da wird nächste Woche wahrscheinlich noch so viel kommen. Beide Seiten kämpfen bis aufs Blut. Und natürlich das Ziel, also ich hoffe, dass ich das alles noch am Wochenende sortiert kriege. Das ist so dick, schon jetzt, und es hat nicht mal angefangen, richtig. Zumindest vermute ich das. Es ist so dick, es ist unglaublich. Also es geht für beide um alles. Die Europäer bereiten sich darauf vor. Erstens, was passiert, wenn Orban die Wahl gewinnt? Sie werden einen Maidan versuchen, weil sie sagen Wahlfälschung. Mhm. Wenn du die deutschen Medien anguckst, die berichten alle, ah oh, ja, Ungarn, der Orban fällt weiter zurück, die Opposition führt in den Umfragen. Und dann guckst du nach, auf wen sie sich berufen. Das habe ich gerade letzte Woche auch erklärt, ne, mit den Umfrageinstituten. Die sind alle vor 2, 3, 4 Jahren gegründet worden mit Geldern der EU. Und die liefern jetzt pünktlich die Umfragen, nach denen die Opposition führt. Die anderen ältere ungarischen Institute melden andersrum, Orban führt. Mhm. Der hat recht. Aber die EU wird sich natürlich, und die deutschen Medien berichten nur, die Opposition führt. Dass es auch andere Umfragen gibt, erfährt der Deutsche gar nicht.
Aber entscheidend ist ja, was der ungarische Wähler denkt. Ja,
das interessiert ja kein Schwein, weil was passiert? Das ist doch ein eingespieltes Spiel. Venezuela, Bolivien, Weißrussland, you name it. Oder Georgien. Es wird Folgendes passieren. Wenn Orban die Wahl gewinnt, wird Brüssel schreien Wahlfälschung. Und die gesamte europäische Öffentlichkeit, die nur gehört hat, Orban verliert die Wahl, weil die anderen Umfragen verschwiegen werden, die es auch gibt, dann ist alle denken, Orban betrügt.
Also man schafft so das psychologische Vorfeld, um so einen Maidan zu rechtfertigen.
So wird es ja immer gemacht. Das ist ja bei jeder Wahl. Das ist mit den Umfragen, die ist ja auch bei Georgien, Bolivien, überall so. Und dann versuchen sie Maidan. Dann haben wir letzte Woche gesprochen, da gibt es die hässlichen Bilder. Und selbst wenn das nicht klappt und Orban an der Macht bleibt, mit oder ohne Blutvergießen bei einem Maidan, haben die Europäer durch diese Kampagne vorher so viel in der Hand, dass sie sagen können, ja, also bei Orban, da ist aber Menschenrechten blöd. Da sind gefälschte Wahlen. Jetzt spioniert der auch noch für die Russen. Alles nur Medienberichte. Egal, aber es reicht ja. Dem müssen wir jetzt das Stimmrecht und das Vetorecht erziehen.
Mein letzter Schluss.
Und dann hat die EU das Problem Orban los. Dann kann er in Ungarn weiter rumherrschen. Er hat kein Mitspracherecht mehr. Ihm werden alle Gelder gesperrt und sieh zu, wo du bleibst. Und das bereiten sie vor. Also sind auf alles vorbereitet. Wenn Orban die Wahl verliert, super, nichts passiert. Wenn Orban gewinnt, Maidan. Wenn der Maidan nicht klappt, haben wir auch noch die Munition, um ihn dann komplett abzuräumen. Es ist alles vorbereitet.
Ja, ob es wirklich so läuft, ist dann wieder eine andere Sache. Der Plan steht zumindest.
Welche oder? Flasche Rum wird? Ach, ich kann ja keinen Rum bekommen, ich bin in der Sanktion. Die Wette würde ich annehmen.
Da siehst du mal, was für perfide Tricks da angewandt werden und was für eine Denke da herrscht in diesen Machtstuben.
Ja, ist ja nicht, in Rumänien haben sie die Wahlen ja gleich ganz annulliert.
Das Paradebeispiel.
Das geht jetzt in Ungarn nicht, weil haben sie das Verfassungsgericht nicht unter Kontrolle. Aber
eigentlich sehr befriedigend, das zu erkennen, dass es da solche Machtstrukturen im Hintergrund gibt, auch zu erkennen, wie das funktioniert und das dann so zu entdecken, dass das dann, genau der und der hat das analysiert und genau so ist es passiert. Ich bin schlau genug, um das zu verstehen, aber gleichzeitig natürlich die gebundenen Hände, du kannst nichts dagegen machen. Selbst wenn wir es hier ansprechen und laut hier Hallo schreien, pass mal auf, das hier ist Unrecht, dann ist es diese Ohnmacht gleichzeitig, die einen da so ärgert.
Ja gut, wir werden es jetzt sehen. Also ich meine, jetzt haben wir noch 10 Tage Zeit. Bei Tacheles Sendung 201 wissen wir, ob ich recht hat. Ja, weil dann ist die Wahl vorbei. Wenn Orban verliert, passiert gar nichts. Dann gibt es einen Machtwechsel und dann kommt der Magyar. Und dann, der hat ja auch schon angekündigt, der macht dann alles, was Brüssel will. Also
völlig klar. Die Frage ist, wie sich der Maidan dann aufbauen würde. Also der ungarische Maidan sozusagen.
Och, da gibt's genug Leute, die, ich meine, die Wahl ist auch nach den Umfragen, die pro Magyar sind, liegt Magyar bei über 50% und Orban irgendwo bei 40. Nach den Umfragen, die pro Orban ausfallen, liegt Orban bei knapp unter 50, 46, 48% und Magyar eben bei knapp 40. Es gibt ja genug Ungarn, die da anderer Meinung sind. Dann hast du noch ein bisschen Ukrainer dabei, Maidan erfahren und Kriegserfahren, da hast du noch ein paar Flüchtlinge und so dazwischen. Da kann man schon was provozieren.
Und wenn Ungarn blöd genug ist, da mit hässlichen Bildern drauf zu reagieren, dann geht es noch schneller, ja.
Ja, gut.
Aber Georgien hat doch gezeigt, man muss dann einfach die Zeltstadt verhindern und den Maidan gar nicht erst entstehen lassen, dann gibt es auch nicht diese Bewegung, ja.
Richtig, das wahrscheinlich wird Ungarn diese Lektion gelernt haben. Mal gucken, ob die funktioniert. Aber wie gesagt, wenn der Maidan nicht funktioniert, haben sie sich trotzdem sämtliche Munition gegeben, um Orban innerhalb der EU zu entmachten. Also bis Ende April haben sie Orban weg. Ob der dann noch Regierungschef in Ungarn ist, aber in Brüssel kein Stimmrecht mehr hat, ist dann auch egal. Die EU kann dann entscheiden ohne Ungarn. Jetzt ist das Problem, weiß nicht, ob der das Rückgrat hat, der Fico in Slowakei hat schon gesagt, naja, also wenn der Orban ausfällt, mache ich weiter, weil ich lasse das auch nicht zu. Mal gucken, wie sie den auf die Schnelle abräumen wollen. Das wird auch noch spannend. Aber Orban, haben sie, der Plan steht. Ich bin also, ich würde mich sehr wundern, wenn ich da falsch liege. Wenn der die Wahl gewinnt und es keinen Maidan-Versuch gibt. Wenn der die Wahl gewinnt und die EU den nicht versucht, kaltzustellen. Also das ist dann... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Na, wir schauen ja mal.
Wir wissen es in zwei Wochen.
Ich habe leider noch keine Titelidee für heute. Irgendwas mit Unkenrufe aus Russland hatte ich gerade im Kopf, aber ja gut, Thomas, dann sind wir durch mit den Artikeln. Irgendwelche berühmten letzten Worte?
Ich habe heute die Schnauze voll. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte genug Gespräche in Moskau auch mit Leuten, die andere Meinung haben, aber letztendlich kann mir eben die entscheidende Frage keiner beantworten. Das hat meine Stimmung nicht gehoben, weil ich hätte ja gern, dass mir jemand erklärt, wo ich falsch drauf gucke. Das kann mir keiner erklären. Ich habe vor unserer Sendung die russische Version der Sendung gemacht. Da hatten wir auch vorher lustige Vorgespräche, weil meine liebe Co-Moderatorin auch etwas, bisschen doof guckt, wenn ich das alles so erzähle. Die ist ja noch nicht so wie du nach 7 Jahren Schmerz erprobt, die ist ja noch frisch dabei.
Okay, ja.
Die kriegt das alles dann voll ab. Mir macht das auch keine gute Stimmung.
Dann hol dir jetzt einen schönen Cognac, schalt YouTube ein, guck den Livestream von der NASA an und schau zu, wie wir zum Mond zurückfliegen.
Ach, die waren doch nie da, hast du gesagt. Nicht das Fass aufmachen. Du, ich habe keinen Bock auf den Cognac, ich habe noch ein bisschen was zu arbeiten, ich habe morgen noch Aufzeichnungen, noch Sendungen hier in Moskau, also Dreharbeiten, also wird nichts mit dem Cognac.
Ich muss okay, arbeiten. Dann suhl dich weiter in deinem Seelenleid.
Ich muss weiter diese blöden Nachrichten lesen. Mein schwarzer Humor hat ja eigentlich sehr weit gereicht, aber so langsam geht er mir aus.
Wir schauen, was die Situation nächste Woche ist, zur 200. Sendung. Also wir machen jetzt hier keine große Jubiläumsparty, aber es ist schon eine Strecke.
Warum nicht?
Ja,
Let's make party.
Ja. Mir ist da auch ehrlich gesagt nicht unbedingt nach Party bei der ganzen Lage. Wir werden sehen, was jetzt an Ostern passiert. Wenn die Analysten recht haben, kracht's da ungewaltig. Also alles bleibt spannend und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss, nach draußen. Ciao.